Moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020. Halbzeit in einem Triathlon-Kackjahr.
Ja.
Der Begriff fiel heute schon hin und wieder mal.
Ja, das stimmt auch. Jetzt haben wir keine 10 Sekunden gebraucht, um später beim Hochladen der Datei unten explizite Sprache ankreuzen zu müssen.
Genau.
Sehr schön. Das gab es hier, glaube ich, auch noch nicht.
Nee.
Ja. Aber sehr angebracht auf jeden Fall, das so zu nennen.
Genau.
Ja, stimmt, Halbzeit.
Halbzeit. Ja. Eine neue Episode von Carbon und Laktat. Hier in meinem Büro sitzen heute Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Und ich, der Frank. Wir sitzen aus gutem Grunde hier. Wir hatten heute Besuch. Die IVW war da. IVW steht für die Informationsgemeinschaft zur Überprüfung der Verbreitung von Werbeträgern. Ja, das ist quasi eine Organisation, die prüft, ob die Auflagen, die wir kommunizieren, auch korrekt sind in unseren Mediadaten und so weiter. Und wir haben wieder den Haken bekommen, die Zahlen, die wir gemeldet haben, stimmen mit den Ergebnissen des Prüfers überein. Der schaut sich dann Druckrechnungen an, Portorechnungen, Abrechnungen mit Nationalvertrieb, Abrechnungen mit Aboverwaltung, Statistiken von Nationalvertrieb und von der Aboverwaltung und so weiter und guckt, ob das alles stimmig ist und ja.
Und darf dabei nur einen Kaffee hier kriegen von uns und nur einen annehmen, weil der zweite wäre Bestechung.
Genau, genau so ist das. Ne? Eine Flasche Wasser hat er noch dazu bekommen. Genau. Ja, findet so im Schnitt, sage ich mal, alle 9 Monate statt. Ich weiß, das letzte Mal hatte stattgefunden, da war ich nicht im Haus, da bekam ich dann einen Anruf, weil irgendwas zu klären war. Da saß ich gerade auf dem Rad zwischen Nizza und Monaco. Das war ein paar Tage vor der 73 WM und ich hatte mein Rad dabei und habe trainiert und bekam dann einen Anruf, den ich da irgendwie an einer völlig überfahrenen, überfüllten Straße akustisch schwer verständlich beantworten musste. Aber wir haben es gelöst bekommen und heute war das alles ein bisschen gemütlicher.
Das stimmt, ja.
Ja, die kündigen sich immer an. Der eigentliche Prüfungstermin wurde auch Corona-bedingt verlegt. Heute hat er dann stattgefunden. Und letzte Woche hat schon die nicht turnusgemäße, sondern zufällig stattfindende Digitalprüfung stattgefunden. Auch digital sind wir ja mit unseren Zahlen ganz transparent nach außen und da prüfen die einfach irgendwann, ob die übermittelten Zählpixel auch korrekt sind und das Richtige erfassen. Und da haben wir dann auch nur eine Mail bekommen, die Prüfung hat stattgefunden, wir haben nichts zu beanstanden.
Ja, ist wahrscheinlich auch für die gerade in der jetzigen Zeit eine spannendere Aufgabe als sonst, weil sich da ja gerade wahrscheinlich so einiges tut, ne?
Ja, ja.
Also sonst ist es ja wahrscheinlich eher so Routinearbeit, aber mit dem ganzen Hin und Her und Veränderungen der Zahlen und so weiter haben die wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein paar neue Eindrücke, die sie sonst noch nicht gesammelt haben.
Ja, wir stehen da immer schon für die Transparenz. Das ist quasi die freiwillige Dopingkontrolle der Medien. Das macht nicht jeder mit. Ja, ich glaube, gerade im Triathlon-Bereich sind wir da auch die Einzigen und stehen aber dazu und kommunizieren das gerne. Das ist alles ein ja, vielleicht auch ein deutsches Phänomen, auch so dieses ganze Thema Datenschutzgrundverordnung, ja, wenn ich daran denke, was das für die Websites an Aufwand war, das alles irgendwo datenschutzkonform abzubilden, dass man eben erstmal Cookies abdeckieren muss, bevor man irgendwo ein YouTube-Video abspielt oder so, ja, alles nicht so einfach, aber hat ja auch alles seinen Sinn und Zweck und in manchen Bereichen ist es vielleicht aber auch deutsche Gründlichkeit und unterscheidet uns da von gewissen Ländern rundherum.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Aber wo wir schon so bei heiklen juristischen Themen waren, wir haben, und das Thema ziehen wir jetzt vor, einen Gesprächspartner. Und zwar ist ein Thema, was die Szene ja dieses Jahr sehr beschäftigt, bevor wir gleich zu unseren eigenen sportlichen Erlebnissen kommen, ist das Thema, wenn ich jetzt diese sportlichen Erlebnisse nicht wahrnehmen kann, weil meine Veranstaltungen ausfallen, was passiert mit meinem Startgeld? Und da haben wir ganz unterschiedliche Szenarien erlebt in der Vergangenheit. Ja, die Roter sind als erstes nach vorne geprescht und haben gesagt, wir erstatten zurück bis auf einen Verwaltungsbetrag, der nicht so ohne war. Ihr könnt euch aber wieder anmelden, aber im nächsten Jahr wurde es teurer. Andere Veranstalter haben sich böse in die Nesseln gesetzt, wenn wir an das Desaster Ostseeman denken, wo nur ein Bruchteil des Geldes erstattet wurde. Jetzt zum Schluss kamen Meldungen, der Berlin-Marathon hat definitiv komplett abgesagt, bietet 2 Optionen an, die da lauten, entweder Übertragung des Startrechts aufs nächste Jahr, was für Berlin ja auch eine gewisse Attraktivität hat, weil die Startplätze ausgelost werden, weil es viel mehr Anmeldungen gibt, oder 100% Rückerstattung. Nur Ironman hat sich, man kann nicht sagen, sie haben sich nicht geäußert. Ironman hat gesagt, wir bieten den Athleten an Umbuchung aufs nächste Jahr oder wir bieten verschiedene Optionen an. Die Startmöglichkeiten bei anderen Rennen beinhalten.
Genau, mehrere Optionen, aber Startgeld, Rückerstattung ist keiner davon.
War nie vorgesehen. Auch wir haben da immer wieder mal nachgefragt, aber auch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Athlet klagt, und das ist nun passiert. Und wir sind verabredet mit dem Anwalt, der das Ganze macht. Das ist einer, der durchaus Triathlon und auch Ironman-freundlich ist, muss man sagen. Der ist nämlich mehrfacher Hawaii-Finisher, guter Age-Grupper und Anwalt für Sportrecht, Sebastian Longré. Und mit dem werden wir jetzt mal sprechen.
Sebastian Longré.
Frank Wechsel und Simon Müller hier.
Hallo Frank, hallo Simon, ich grüße euch.
Hi. Hallo, wir waren uns gerade nicht sicher, wie oft hast du den Ironman Hawaii gefinisht?
6-mal.
6-mal.
Ja, das habe ich immer noch im Gedächtnis. Das ist jedes einzelne Mal.
Das ist 6-mal so viel wie Simon und ich zusammen, aber Simon arbeitet dran.
Ja. 6-mal so viel wie Simon und du, also, achso, Simon arbeitet, okay, das war jetzt ein Rätsel, also du hast es einmal gefinisht.
Ja, aber das ist ewig her, genau.
Ja. Richtig, ja.
In welchem Jahr warst du denn da, Frank?
96.
Ja, war ich auch, das war auch mein erstes Jahr.
Ja, sehr schön, war auch mein erstes Jahr, ich wurde dann nämlich geboren.
Ja, das passiert, ja, solche Sprüche passieren einem in unserem Alter dann manchmal auf der einen oder anderen Veranstaltung. Da war ich das erste Mal vorbei, da wurde ich geboren, ja, interessant.
Wo hattest du dich qualifiziert damals?
96 hatte ich mich qualifiziert in Rot.
Ah ja, da waren wir da auch beide am Start.
Ja, genau.
Und jetzt einmal Zeitenvergleich.
Genau, ja, jetzt muss ich überlegen. 96 hatte ich 9, ist immer schwierig. Mit Zeiten, da kann man ja kontrollieren, ne? Ich glaube 46 oder so. 45?
Auf Hawaii.
9,45, auf Hawaii, ja.
Okay, ja, da warst du 20 Minuten vor mir.
Ja, siehst du, habe ich doch an der Stelle zumindest ein Stück weit vorne gelegen.
Ja, siehst du.
Ja, 2006 war ich das letzte Mal an da.
Ja, und jetzt arbeitest du für Menschen, die Gleiches vorhaben? Also wir haben gerade schon eingeleitet, konkret geht es um das Thema Ironman und Startgeldrückerstattung.
Ja.
Da sind Athleten auf dich zugekommen und beziehungsweise ein Athlet und du bist für den tätig geworden und wir dürfen auch drüber sprechen.
Ja, in der Tat ist richtig. Es ist nicht nur ein Athlet, sondern es sind mehrere. Ganz konkret vorangeprescht bin ich jetzt für einen Athleten, der mich darum gebeten hat. Das ist richtig. Da dürfen wir auch drüber sprechen, weil er das für sich so freigegeben hat. Und da geht's jetzt konkret bei dem Athleten geht's um den Start beim Triathlon in Hamburg, allerdings nicht beim Ironman, sondern auf der Kurzdistanz. Aber es gibt eben auch weitere Sportler, über die ich jetzt im Einzelnen dann nicht reden kann und darf, weil sie so nicht freigegeben haben. Bei denen geht's dann beispielsweise um die Veranstaltung in Frankfurt, die ja jetzt leider auch ausfallen muss.
Ja, und aber viele, alle wissen das vielleicht nicht draußen, der Veranstalter für die Kurzdistanz in Hamburg ist der gleiche wie für den Ironman, von daher
absolut richtig,
das, betrifft das gleiche Firma. Und das Vorgehen, was den Athleten angeboten wurde, war auch bei allen gleich.
Ja, im Prinzip schon. Also Ironman, ja genau, natürlich immer bezogen auf die spezifischen Wettkämpfe. Die Varianten, die angeboten worden sind, waren aber letztlich, kann man glaube ich grob zusammenfassen, will ich jetzt auch keinem Unrecht tun, auch nicht Ironman, in der Regel immer eine Verschiebung auf das nächste Jahr oder optional eine andere Veranstaltung, die dann konkret benannt war. Für Frankfurt war glaube ich dann zum Beispiel in Rede Cascais oder Tallinn in diesem Jahr, die möglicherweise noch stattfinden sollen, das ist korrekt, ja.
Jetzt fragen sich vielleicht einige Leute, wenn es da um die Kurzdistanz in Hamburg geht, dann ist es vielleicht für einige schwerer nachvollziehbar, was die Höhe des Startgeldes angeht. Wir haben auch immer mal wieder gesagt, so wenn es jetzt um 500, 600, nahezu manchmal an die 700 Euro geht, dann gibt es vielleicht Szenarien, wo einige Leute sagen, ich brauche das Geld unbedingt wieder, ich kann auch aus anderen Gründen irgendwie keinen späteren Start wahrnehmen. Jetzt ist es ja bei der Kurzdistanz in Hamburg, beläuft sich das ja vielleicht auf 100, 150 Euro. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist es dann jemand, der da das Geld wirklich wieder haben möchte oder worum geht's dann da?
Nee, ganz im Gegenteil. Also gerade in dem konkreten Fall geht es dann wirklich nicht darum, die 150 Euro Cash für sich zurückhaben zu wollen. Also der Mandant wird das Geld, das er jetzt im Zweifel auch unmittelbar nicht bekommen wird, egal wie die Sache erstmal ausgeht, der wird das Geld auf jeden Fall spenden. Er hat sich da ein Projekt für ausgesucht, das hat er mir von Anfang an so gesagt. Da geht es eigentlich nur um das Thema Kommunikation und Umgang mit dem Athleten, weil er von vornherein aus persönlichen Gründen gesagt hat, die Varianten, die ihm angeboten worden sind, die kommen für mich nicht in Betracht. Mhm. So, und dann kann man am langen Ende ja nur sagen, gut, die Leistung seitens des Veranstalters wird nicht erbracht, dann muss das Startgeld halt nach bis bisheriger gesetzlicher Regelung jedenfalls, muss zurückgezahlt werden. Und natürlich kann man immer über Summen streiten. Für den einen sind 150 Euro viel Geld, für den anderen ist es weniger. Mhm. Wo fängt viel und wenig an? Ich glaube, das ist sehr individuell. Und ja, klar, es ist 150 Euro sind jetzt per se betrachtet, kann man sagen, naja, könnte man verschmerzen. Aber auf der anderen Seite 150 Euro für nichts ist halt vielleicht dann doch auch ein bisschen viel.
Ja, ja. Das Vorgehen von Ironman ist ja weltweit gleich, dass man sagt, wir bieten an eine Verlegung aufs nächste Jahr oder auf einen verschobenen Termin oder eben ein Ersatzrennen, aber Startgeldrückerstattung gibt es nicht. Ist da das deutsche Recht so weit abweichend von internationalem Recht, dass Ironman das auf die Füße fällt, dass da von oben was verordnet wurde, was regional gar nicht durchsetzbar ist?
Ich glaube, dass also regional alles, dass es überall so durchsetzbar ist, ist es eben nicht der Fall. Das ist richtig. Ob das von oben verordnet wurde, kann ich natürlich nur eingeschränkt bewerten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann auch den Ansatz grundsätzlich erstmal von einem international global aufgestellten Unternehmen verstehen, dass man das möglichst einheitlich handhaben will. Und ich kann da die grundsätzliche Positionierung auch verstehen von einem Wirtschaftsunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, da die entsprechenden Vereinnahmungen zu machen. Das ist richtig. Wie das jetzt in den einzelnen Jurisdiktionen im Einzelnen aussieht, das kann ich mir gar nicht anmaßen, das zu bewerten. Das mag sogar in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat ein bisschen unterschiedlich sein, das weiß ich aber nicht. Was ich aber weiß, ist eben, wie die Rechtslage in Deutschland war und ist. Und da haben wir eine klare gesetzliche Regelung bislang gehabt im BGB. Und die kann man verkürzt darauf zurückführen, dass man sagt, du hast Anspruch auf die Gegenleistung nur, wenn du deine Leistung auch erbringst. Wenn du deine Leistung nicht erbringst, dann hast du auch keinen Anspruch auf die Gegenleistung. Und wenn derjenige, der die Gegenleistung erbringt, hier also die Zahlung des Startgeldes in Vorleistung gegangen ist und ich kann dann nicht leisten, na, dann muss ich halt zurückzahlen. So, das ist mal der einfache Ausgangspunkt. Was wir jetzt gesehen haben, ist in vielen Zusammenhängen im Zuge der Pandemie, dass der Gesetzgeber teilweise mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit Gesetze durch den Bundestag und Bundesrat gejagt hat. Immer, und das kann man glaube ich schon so sagen, immer mit dem positiven Ansatz, möglichst allen dabei gerecht zu werden und in dieser besonderen Krise zu helfen. Und da ist eben auch diese Gutscheinlösung darunter zu subsumieren. Die kann man jetzt wieder verkürzt darauf zurückbringen, dass man sagt, okay, der Veranstalter, und da fallen eben auch Sportveranstalter drunter, der nicht in der Lage ist oder auch nicht möchte, das Startgeld in bar zurückzuzahlen, der hat das Recht, die Möglichkeit zu wählen, einen entsprechenden Wertgutschein auszustellen. Mhm. Das heißt also letztlich nichts anderes, als würde ich, nehmen wir mal, ich gehe in irgendeinen Laden und was man ja auch gerne macht und verschenkt eben an irgendjemand kein Geld, sondern kauft einen Gutschein. Ne? Mhm. Das ist dann nichts anderes, so dass ich dann von dem Veranstalter auch einen Wertgutschein ausgestellt bekommen kann, der dann für einen gewissen Zeitraum, nämlich genau befristet auf das nächste Jahr, das Geld sozusagen ersetzt. So. Mhm. Und das ist eine Lösung, die hat der Gesetzgeber vorgesehen, die kann man jetzt wieder von aus verschiedenen Perspektiven bewerten, gut für gut und für schlecht halten, sei es drum, das ist jetzt jedenfalls die Gesetzeslage, so dass jedenfalls jeder Veranstalter die Möglichkeit hat, für die Veranstaltungen, die unter diese gesetzliche Regelung fallen, aktuell zu sagen, ich kann und will das Startgeld so in bar nicht zurückzahlen, ich stelle aber den Wertgutschein aus. Das ist aber was anderes, als was Ironman bislang angeboten hat, nämlich die konkrete Zurverfügungstellung eines Gutscheins für einen bestimmten Wert, differiert davon, wenn ich dem Sportler vorgebe, du kannst bei der Veranstaltung in diesem oder im nächsten Jahr starten. Das ist halt schon nochmal was anderes.
Ja, zu der Gutscheinlösung muss man ja noch wissen, der Gutschein ist einlösbar bis Ende nächsten Jahres. Wenn er nicht eingelöst wird, wird dann das Geld zurückerstattet. Das ist, glaube ich, die Rechtsprechung für die Gutscheinlösung, die ja im kulturellen Bereich und im Reisebereich auch zum Tragen gekommen ist.
Ja, es ist im Prinzip vollkommen richtig, Frank. Wenn der Gutschein ausgestellt wird, dann kann er, und das ist dann wieder so sozusagen die Aufgabe, da liegt der Ball dann wieder beim demjenigen, dem der Gutschein ausgestellt worden ist, bleiben wir bei uns hier bei den Sportlern, dann kann der Sportler den Gutschein im nächsten Jahr einlösen. Er muss es aber nicht. Wenn er es nicht tut, dann wird aus dem Gutschein ab dem 1. Januar 2022 wird dann wieder Geld und der Veranstalter ist dann verpflichtet, anstelle des Gutscheins den entsprechenden Wert auszuzahlen.
Das ja, richtig, ja, das hat ja auch was mit einer gewissen Planungssicherheit zu tun. Momentan gibt es im Veranstaltungsbereich eben viele Engpässe, Liquiditätsengpässe. So wird die Liquiditätszurückzahlung quasi gestreckt. Ja, und
ja, ist richtig.
Genau, das war, glaube ich, das Anliegen dieses Gesetzes, dass man einfach die Belastung eher in die zeitliche Länge streckt oder eben die Möglichkeit bietet, eine Leistung zu erbringen als Veranstalter.
Ja, genau. Man kann es natürlich auch wieder, es dient letztlich der Liquiditätssicherung der akuten der Veranstalter. Wenn man es jetzt andersrum formuliert, ist es natürlich irgendwie ein Stück weit sowas wie ein Zwangskredit. Ne? Derjenige, der das Startgeld gezahlt hat, keine Leistung bekommt, kriegt jetzt einen Wertgutschein und kreditiert damit den entsprechenden Betrag für ein Jahr ein Unternehmen. Da müssen wir jetzt gar nicht bei Ironman bleiben, ist völlig egal, alle, die diesen ausstellen, für das kommende Jahr, und trägt natürlich irgendwo auch ein gewisses Risiko. Ja. Weil ein Wertgutschein, der ist nur werthaltig, wenn derjenige, der dahinter steht, dann auch noch eine Leistung erbringen kann oder im Jahr 2022 dann jedenfalls willens und vor allem in der Lage ist zu zahlen.
Gilt das denn ausnahmslos? Also wenn jetzt jemand vorher schon gesagt hat, er hat sich dieses eine Jahr für seine Langdistanz geblockt und kann jetzt schon sagen, dass er mit einem Gutschein nichts anfangen kann, auch nicht nächstes Jahr, für den würde dann einfach gelten, der muss das aussitzen und kriegt dann später einfach sein Geld wieder? Oder gibt es da dann sowas wie eine Härtefalllösung oder könnte man auch dagegen irgendwie dann begründet vorgehen?
Ja, sagen wir mal so, das Gesetz sieht zwei Möglichkeiten vor. Das eine ist, der Gutschein wird nicht bis 31. Dezember 2021 eingelöst. Dann habe ich den Anspruch auf Auszahlung danach. Und das andere ist, was du richtig gerade ansprichst, das ist so eine Art Härtefallregelung. Das ist dem FC Schalke 04 ja jetzt schon mal auf die Füße gefallen. Der eine oder andere hat sicherlich gelesen. Die haben sich ja auch damit bezüglich ihrer Eintrittskarten, sagen wir mal, in der Kommunikation nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Mhm. Das ist, sagen wir mal, der Fall, Härtefallregelung ist, angesichts der persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist, diesen Gutschein anstatt des Geldes zu nehmen. Da lässt der Gesetzgeber dann aber sozusagen dem Rechtsanwender für die Auslegung Raum. Und ob da jetzt drunter zu summieren ist, dass ich jetzt gerade in diesem Jahr den Wettkampf machen wollte und im nächsten Jahr nicht, das ist eher wohl nicht gemeint, sondern da geht es dann eher darum, wenn wir jetzt bei Beträgen sind, wie beim Startgeld für einen Ironman, das ist ja schon auch absolut gesehen eine deutliche Summe, ob es demjenigen dann unzumutbar ist, so lange auf sein Geld zu warten. Ne? Ja. Aber da ist das Gesetz dann letztlich so ausformuliert und ausstrukturiert, dass derjenige, der das für sich geltend machen muss, vor Gericht wäre, sagt man, ist man in der Darlegungs- und Beweislast. Also da muss ich dann wieder kommen und sagen, ja, meine Lebensumstände sind aber so, dass es für mich unzumutbar ist, so lange auf mein Geld zu warten.
Ja. Was ja aber prinzipiell für viele möglicherweise in der jetzigen Zeit einfach wäre, wenn sie damit argumentieren könnten, meinetwegen in Kurzarbeit geschickt worden zu sein oder im schlimmsten Fall sogar ihren Job verloren haben.
Ja, richtig, aber das ist dann auch wieder was, das muss man sich dann im Einzelfall ansehen und das kann man dann mit dem Vertragspartner, wenn der Vertragspartner dann einlenkt, dann ist es so lösbar. Aber ansonsten wäre das dann wieder was, was man auch tatsächlich vor Gericht ausfechten müsste.
Ja, ja. Wie zweckgebunden ist denn so ein solcher Gutschein? Mal als Szenario, jemand hat gemeldet für einen Ironman Frankfurt, der fällt aus. Der hätte jetzt rechtlich einen Anspruch auf einen Gutschein, den hat er gegenüber dem Ironman Frankfurt oder gegenüber Ironman und könnte dann eben sagen, ich starte dafür zweimal auf der Kurzdistanz in Hamburg, nehme noch die Cyclassics mit und von dem Rest kaufe ich mir noch ein T-Shirt. Wie zweckgebunden ist dieser Gutschein auf das, was ursprünglich mal gebucht wurde? Oder ist die Vereinheitlichung oder die Instanz, die es einlösen muss, eben der Veranstalter, der auch ganz andere Dinge anbietet?
Naja gut, da lässt uns das Gesetz relativ allein. Also da ist der Gesetzgeber jetzt auch vor allem in der Stelle nicht weiter in die Tiefe gegangen. Also der Gesetzgeber geht davon aus, das ist ein Veranstalter, der hat vielleicht eine oder mehrere Veranstaltungen, die kann er nicht durchführen und müsste eigentlich zurückzahlen und stellt jetzt einen Wertgutschein aus. Da muss man sich jetzt mal wieder vielleicht konkretisiert auf den Fall des Sports, den wir haben, angucken. Man wird den Wertgutschein für Leistungen und Veranstaltungen seines Vertragspartners einlösen können. Und wenn wir dann jetzt mal den Ironman Germany nehmen, Ironman Germany führt ja diverse Veranstaltungen in Deutschland durch und grundsätzlich, jetzt immer vorbehalten einer konkreten Ausgestaltung eines solchen Gutscheins, wäre es dann so, dass ich den vom Wert her bei den Veranstaltungen mich anmelden könnte und ansetzen könnte, die Ironman Germany anbietet. Wenn Ironman Germany das auch noch weiterziehen würde, zum Beispiel im Hinblick auf die anderen Gesellschaften, die es ja in Europa gibt, Afrika, möglicherweise USA, dann wäre das ein über das hinausgehen und dann könnte man auch da seinen Start ziehen. Ob man da jetzt auch die von dir angesprochenen T-Shirts und Kaffeetassen mit reinzieht, das ist dann letztlich, glaube ich, eher eine Frage der Ausgestaltung des Gutscheins und am Ende vielleicht auch, wenn ich einen Wertgutschein habe, vielleicht ist es dem Vertragspartner hier dann meinetwegen Ironman Germany auch daran gelegen, dass jemand dafür seinen Wert einsetzt. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Ja. Also wir sprechen jetzt ja hier über Ironman. Das gilt natürlich für die gesamte Veranstaltungsbranche und auch für Dinge wie Reisen, Trainingslager und so weiter. Aber wir sprechen über Ironman, weil es da jetzt eben diesen konkreten Fall gibt, den du bearbeitest. Erzähl mal, wie ist das Ganze fortgegangen?
Gut, es gab die Kommunikation zunächst einmal völlig unabhängig jetzt von mir zwischen dem Sportler, also es ist noch in anderen Fällen geschehen, zwischen dem Sportler und dem Veranstalter und in diesen Fällen war der Sportler nicht bereit und teilweise auch gar nicht in der Lage, auf die Angebote von Ironman, auf die Alternativangebote einzugehen und hat klargemacht, dass er dann stattdessen bitte sein Startgeld zurückhaben möchte. Das ist dann zum einen mit Hinweis auf die allgemeine Policy, die du eben schon mal beschrieben hast, Frank, abgelehnt worden und auch mit Hinweis auf die entsprechenden AGB. Und dann ist der Sportler an der Stelle nicht mehr weitergekommen. Und das ist so einigen passiert und das sind dann Fälle, die bei mir aufgetreten sind. Und dann habe ich mir die Fälle angesehen. Die Motivation, warum jetzt der Einzelne da und nicht startet, das können wir mal außen vor lassen. Das ist sehr heterogen, das ist unterschiedlich. Ne? Also das sind natürlich auch Familienväter bei, die sagen, ich habe mir jetzt, was du eben sagtest, Simon, ich habe mir jetzt in diesem Jahr das Zeitfenster geschaffen. Ich kann das jetzt mal realisieren. Im nächsten Jahr no way. Oder vielleicht ziehe ich auch weg. Das sind verschiedenste Fälle. Mhm. Dann habe ich halt, muss man klar sagen, in der Kommunikation, ich kann den Standpunkt und ich kann Ironman da schon verstehen, dass man versucht, die Optionen so auszugestalten, dass ich das Rennen, was ausgefallen ist, dass ich dafür eine Alternative anbiete. Das ist alles völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Was aber, und das hat mich dazu veranlasst zu sagen, okay, dann gehe ich da für die Sportler auch entsprechend vor. Was nicht geht, dass ich am Ende mich so weit von dem Gesetz entferne, dass ich die gesetzliche Grundlage negiere und auf AGB-Verweise, die teilweise jedenfalls, je nach Veranstaltung, noch nicht einmal das wiedergeben, worauf Ironman dort verwiesen hat, nämlich auf den Ausschluss der Rückerstattung. So ist es im Fall von Hamburg. Was da ausgeschlossen ist über die AGB, sind weitere Schadensersatzansprüche. Das will ich jetzt gar nicht weiter bewerten.
Hotelübernachtung und sowas.
Genau, richtig. Das nun ein Mini-Exkurs an der Stelle. Da würde ich, wenn wir diese Fälle, wie wir es jetzt haben, wenn ohne ein Verschulden des Veranstalters die Veranstaltung ausfällt, dann komme ich meines Erachtens auch sowieso gar nicht in die Kategorie Schadensersatzansprüche rein. Also ich käme jetzt gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, ich habe da jetzt ein Hotel gebucht und dafür muss Ironman jetzt Schadensersatz zahlen. Das wäre meines Erachtens rechtlich nicht haltbar. So, aber darunter fallen aber nicht die Rückerstattung von Startgeldern. Und man kann jetzt noch den zweite Schleife dran binden. Der Ausschuss dieses Rückerstattungsanspruchs in Gänze über AGB ist nach meiner Auffassung, und ich kenne auch niemanden, der was anderes sagt, der juristischen Sachverstand hat, und auch nach der Literatur und der Rechtsprechung, die es dazu gibt, ist der Ausschuss ist über AGB unzulässig. So, das ist unwirksam. Und wenn ich den Sportler auf nicht vorhandene oder unwirksame Regelungen verweise, das verlässt dann für meine Begriffe so ein bisschen ein Stück weit den Boden des Fair Play. Und an der Stelle muss man dann sagen, dann kommt der Sportler allein auch nicht mehr ohne rechtlichen Beistand weiter. So, und da bin ich dann eingestiegen oder steige da an der Stelle ein. In dem einen konkreten Fall waren wir jetzt so weit, weil wir auch keine weitere Rückmeldung dazu erhalten hatten, muss man jetzt sagen. Das hat sich gestern ein Stück weit geändert.
Also Vorgehen ist dann, man setzt eine Frist, bis zu der passieren muss?
Dann grundsätzlich die Rückzahlung. Und wenn da nichts passiert, dann ist das in der Regel verbunden mit einer entsprechenden Klageandrohung. Und die in dem einen konkreten Fall haben wir die dann auch realisiert, beziehungsweise waren wir in der unmittelbaren Umsetzung. Die Klage war fertig und ausgefertigt und schon auf dem Weg sozusagen zum Gericht. Und wir haben jetzt in dem Fall haben wir ein Angebot von Ironman erhalten, sich zu einigen und ganz verkürzt gesagt, gibt dieses Angebot weitgehend die Gutscheinlösung jetzt für den betroffenen Athleten wieder. Ja, also es wird jetzt angeboten, den entsprechenden Wertgutschein auszustellen mit ein paar kleinen Nuancen noch, aber letztlich ist das jetzt mal, würde ich würde es mal so werten, ein Schritt in die korrekte und richtige Richtung. Das ist jetzt noch nicht abschließend beraten, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt etwas ist, wo der Athlet sagen wird, okay, das ist nun mal jetzt der gesetzliche Rahmen, den es gibt, und wenn Ironman den einhält, dann gibt es da jetzt auch nicht mehr groß viel dran zu rütteln. Ne?
Ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie was, was man so als Präzedenzfall oder so nennen könnte, sondern es ist eine individuelle Lösung, die man in dem Fall getroffen hat.
Gut, das ist wiederum, das wird man sehen.
Ja.
Das ist jetzt letztlich, da liegt der Ball, glaube ich, bei Ironman. Das ist jetzt nicht, ich kann jetzt nur für den konkreten Fall sprechen, inwieweit Ironman da jetzt insgesamt einlenkt und umsteuert, wird sich zeigen. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung. Rein von der Kommunikation und vom Auftreten her ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass man da vielleicht ein bisschen nachsteuert und eine gewisse Einsicht zeigt. Und wenn das passiert, dann finde ich, ist es, dann muss man auch wieder sagen, ja, fair enough. Jeder kann mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz sofort den richtigen Ton treffen und vielleicht auch muss man sich auch selbst nochmal kritisch hinterfragen an der einen oder anderen Stelle, und wenn man dann sein Vorgehen da revidiert, dann ist es auch in Ordnung.
Ja, also wir haben auch mit Ironman nochmal gesprochen, da ist man auch bemüht, individuelle Lösungen zu finden. Es gibt ja auch sehr viele Athleten, die sehr zufrieden sind damit, dass man einfach sich fürs nächste Jahr keine Gedanken machen muss, ob man einen Startplatz bekommt oder so, und einfach weiß, okay, dieses Jahr habe ich abgehakt, ich starte nächstes Jahr neu durch und nehme mein Rennen dann wahr und feiere dann die Wiedergeburt des Triathlons. Ja, also da, wie du schon sagtest, auch jeder hat ganz unterschiedliche Interessen als Athlet, wie er damit weiter umgeht. Ja, es wird ja jetzt nicht so sein, dass auf einmal alle Teilnehmer einen Gutschein haben wollen. Es wird auch viele geben, die sagen, okay, ich habe meinen Startplatz fürs nächste Jahr und da freue ich mich drauf.
Ja, absolut. Und das ist ja auch gut. Und ich hoffe auch so, ich hoffe ja natürlich für alle Beteiligten, dass es so ausgeht, dass im nächsten Jahr die Veranstaltung wieder, spätestens im nächsten Jahr die Veranstaltung wieder stattfinden können. Dass viele, für die in diesem Jahr die Wettkämpfe oder der Wettkampf ausgefallen ist, genau auf dem Weg im nächsten Jahr nachholen. Und da muss es muss halt nur auch für diejenigen, und das sind, ich kann das gar nicht quantifizieren, aber es sind jetzt, allein bei mir sind schon der ein oder andere aufgetreten, die halt sagen, nee, das funktioniert nicht. Und da muss man auch, glaube ich, akzeptieren insgesamt, dass die Lebensumstände des Einzelnen halt seine Sache sind. Und wenn er im nächsten Jahr das nicht machen kann oder will, dann muss ich ihm die Möglichkeit geben, jedenfalls so, wie der gesetzliche Rahmen ist, aus der Sache dann auch vernünftig rauszukommen. Und ich glaube, das kann auch nur dauerhaft im Interesse von einer Unternehmung wie Ironman sein, dass man auch die Kunden jetzt nicht nur für dieses Jahr oder für nächstes Jahr, sondern auch dauerhaft an sich bindet. Mhm. Und ich denke, das ist ein Punkt, das muss man einfach sehen. Ich kann mich nicht, das ist das, was du vorhin ansprachst, wenn ich global aufgestellt bin, muss ich trotzdem regionale Besonderheiten, Gesetzgebung, Rechtsprechung, muss ich schon beachten. Sonst ist das so mit Kundenbindung schwierig auf Dauer.
Ja, ja. Wir haben den anderen Fall in Rot eben schon erwähnt. Ich suche gerade die Stelle in unserer aktuellen Ausgabe. Da wird Felix Weichshöfer zitiert als Veranstalter in Rot. In ein paar Fällen haben Athleten gleich mit dem Anwalt gedroht und auf ihr Recht gepocht. Die haben ihr Geld erhalten und wurden von mir informiert, dass ich nicht möchte, dass sie sich in Zukunft noch einmal in Rot anmelden. Ne? Also ja, es ist immer die Frage dann, ob man sich dann auch noch wohlfühlt, wenn man klagend gegen jemanden vorgegangen ist, da nochmal irgendwo aufzutreten. Es ist eine sehr individuelle Entscheidung, denke ich.
Ja, absolut. Man muss nur eins sehen. Jedenfalls in den Fällen, wo ich jetzt hier von den Sportlern, Athleten gefragt wurde, ist es ja nicht so, dass die in dem Moment, wo Corona auf den Plan getreten ist oder in dem Moment, wo klar war, die Veranstaltung findet nicht statt oder wird verlegt, dass sie sofort zum Anwalt gegangen sind und gesagt haben, hier geht gar nicht, sondern das ist ja alles in den Fällen, die ich jetzt hier vorliegen habe, ist das eine von den Sportlern eigentlich nicht gewollte Eskalation. Nur wenn ein Sportler mehrfach anfragt und entweder vor die Wand läuft oder unzureichende Rückmeldungen bekommt, was soll er machen?
Ja,
also,
ja.
Und den Punkt ist dann, und was der Felix Weichshöfer da, glaube ich, meint, aber das kann ich jetzt auch nur eingeschränkt beurteilen. Ich glaube, das Zitat, was du vorgelesen hast, das habe ich bei euch auch gelesen. Wenn das dann Fälle sind, wo eine vernünftige Lösung angeboten wird, die sich auch an der gesetzlichen Regelung orientiert und dann trotzdem sofort der Anwalt aufgeschaltet wird, dann kann ich so eine Reaktion vielleicht auch besser verstehen. Anders ist das natürlich, wenn ein Sportler eine E-Mail nach der anderen schreibt und da nicht mehr vorankommt, dann liegt die Sache vielleicht doch ein bisschen anders in der Bewertung. Aber das muss auch jeder, das ist völlig richtig, das muss am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden und bewerten. Nur, ich nehme einen Fall, den ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann und darf, aber das ist dann halt eine Familie, wo der Vater sich gemeldet hat und wo man dann anfragt und sagt, hier, das funktioniert so nicht für uns, für dieses Jahr ja, aber im nächsten Jahr und die anderen Veranstaltungen, wir können auch nicht als Familie nach Cascais oder nach Tallinn fliegen, das können wir nicht finanzieren. Und wenn man dann trotzdem darauf verwiesen wird, dass man da dann sagt, so, das lassen wir jetzt nicht mit uns machen, weil über 600 Euro ist viel Geld für uns. Da muss ich da sagen, da muss man, glaube ich, auch Verständnis für haben.
Ja. Jetzt sagst du als Sportrechtler, es gibt eigentlich nur diese eine zulässige Lösung, das ist die mit dem Gutschein. Viele andere Veranstalter haben das anders gehandhabt, haben auch schon ihre Vereinbarungen getroffen mit den Athleten. Sind die Athleten dann, wenn sie gewissen Dingen zugestimmt haben, quasi einen neuen Vertrag eingegangen oder können die jetzt rückwirkend auch noch sagen, ach, so im Nachhinein, ich hätte mich ja gar nicht festlegen müssen, ich kann ja auch jetzt nochmal im Nachhinein auf den Gutschein pochen?
Gut, das ist immer eine Frage, wie es ausgestaltet ist, aber in der Regel wird das auch wieder über eine AGB gelaufen sein und da muss man sich die Regelung angucken und muss die im Einzelfall einer sogenannten Inhaltskontrolle unterziehen und dann entscheiden, ist es wirksam oder nicht wirksam. Mhm. Aber um da jetzt auch klar mal meine Position nochmal zu machen, also ich habe mich ganz von Anfang an, das ist auch nachlesbar bei euch oder auch bei anderen Medien, schon immer sehr für einen differenzierten Angang an der Stelle ausgesprochen und ich schlage mich hier auch nicht auf die eine oder auf die andere Seite, also völlig abstrakt gesehen. Man muss, glaube ich, überall mit Augenmaß rangehen und ich bin auch wirklich nicht dafür, dass wenn man, also ich selbst persönlich hab teilweise auch Startgelder in Spenden umgewandelt, ohne jetzt meine Person jetzt hier irgendwo in den Vordergrund spielen zu wollen, muss ich halt immer angucken, wie geht man da miteinander um und wie ist der Markt auch in Zukunft noch vorhanden und da. Nur das sind halt, es gibt halt schon an der einen oder anderen Stelle, du sprichst es gerade an, die Veranstalter sind da sehr unterschiedlich mit umgegangen. Der ein oder andere Veranstalter haben ohne zu murren und ohne zu zucken, haben die Startgelder zurückgezahlt. So, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man differenziert auf die Sportler zugeht, ein gutes Angebot macht. Wir sind ja hier auch in der Marktwirtschaft, ein gutes Angebot macht. Aber am Ende muss ich sagen, wenn das Angebot, ich muss dem Sportler zumindest die Möglichkeit lassen, als letzten Ausweg auf das zurückzufallen, was das Gesetz anbietet. Und das wäre dann halt hier jetzt momentan halt zumindest der Wertgutschein.
Das ist so. Ja. Ja, es ist ja auch eigentlich das, was du in deinem Fall schon gesagt hast und was wir auch an verschiedenen Stellen über Wochen immer wieder gehört haben, dass die Art und Weise der Kommunikation natürlich auch direkten Einfluss nimmt auf die Bereitschaft, die Veranstaltung und den Veranstalter zu unterstützen. Und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen jetzt bei dem Fall, den wir bei dir konkret besprochen haben, das größere Problem. Nicht irgendwie die Situation, das Geld an sich, sondern eben, dass sich da jemand vielleicht auch ungerecht behandelt fühlt.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Genau. Aber das ist halt was, okay, da muss man dann sagen, im besten Fall am Ende lesson learned und es wird in Zukunft an der Stelle besser. Also yeah. Das ist ganz klar, ja.
Ja, also wir haben ja auch ein Interesse daran, dass es eine weiterhin blühende Veranstaltungslandschaft gibt und haben uns auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was löst das aus? Weil das, wo wir jetzt drüber sprechen, das werden in den nächsten 2-3 Tagen 10.000 Leute und bis nächste Woche weit über 15.000 gehört haben, von denen sicher der allergrößte Teil auch irgendwo Startgelder offen hat draußen und machen uns natürlich auch Gedanken, was das eventuell auslösen kann.
Ja klar, also ich kann, also völlig richtig, und da muss man sich auch Gedanken drüber machen, ich kann da nur, das muss jeder für sich selbst abwägen und im Einzelfall gucken, aber ich, mit den Leuten, mit denen ich jetzt dazu gesprochen habe und die mich gefragt haben, das sind alles ganz vernünftige Leute und die haben sich das für ihren Fall an der konkreten Stelle dann schon sehr genau überlegt und ich glaube insgesamt muss man aber schon den Appell auch an die Sportler richten, da mit Augenmaß ranzugehen und zu gucken, ob es nicht im individuellen Fall. Wir müssen jetzt gar nicht nur über, du völlig richtig, was ihr eben gesagt habt, es geht auch gar nicht nur um Ironman, sondern auch um andere Veranstaltungen, schon zu gucken, wie kann man dann auch für mich persönlich vertretbare Lösung finden. Letztlich ist das auch, das ist ja nicht nur eine Frage, das ist ja ein durchaus egoistischer Ansatz, weil ich möchte ja vielleicht auch im nächsten Jahr bei der Veranstaltung. Es geht nicht nur darum, dass ich dem Veranstalter was Gutes tue, sondern ich möchte im nächsten Jahr vielleicht dahin gehen. Und wenn es den im nächsten Jahr nicht mehr gibt, dann habe ich auch mit Zitronen gehandelt. Das muss man auch mit berücksichtigen.
Was jetzt, glaube ich, im Fall von Ironman noch ein großer Unterschied ist, quasi als Veranstaltungskette, sage ich mal, auch international, wenn jetzt die Gutscheinlösung angeboten wird im Sinne von, man könnte weltweit starten, also nicht nur Ironman Germany-Veranstaltungen in Deutschland, sondern man könnte sich das quasi aussuchen. Das wäre natürlich eine fundamentale Veränderung der Option im Vergleich zu dem Angebot, was man jetzt gerade hat, Startplatz aufs nächste Jahr übertragen oder zwei andere Rennen, weil da natürlich auch geguckt wird, welche Rennen muss man vielleicht vollkriegen, wo muss man regulieren, dass es nicht zu viele pro Veranstaltung werden. Wenn man jetzt einen Gutschein hätte und damit auch die freie Wahl, wäre es ja wahrscheinlich so, dass sich oder möglicherweise mehr Leute auf die beliebtesten Veranstaltungen stürzen und da eine Übernachfrage zustande kommt. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum erstmal von Ironman versucht wurde, das so zu lenken, dass man das im Sinne der Athleten auch mit einem fairen Ausgleich für die Veranstaltungen innerhalb der Marke hinbekommt?
Ja, da drängst du mich natürlich jetzt in die Spekulation, ne, weil ich naturgemäß jetzt an der Stelle nicht Ironman beraten habe und das nicht weiß. Mhm. Aber ich kann mir das natürlich klar. Das ist sicherlich auch davon geprägt zu gucken, bei welchen Veranstaltungen ist jetzt noch mehr Platz und dann versuche ich die Option anzubieten. Klar ist aber auch, wenn ich die Wertgutschein-Variante gehe, dann bringt das mir ja, also ich kann dann 10-mal sagen, ich will jetzt im nächsten Jahr in Frankfurt starten, wenn das Ding aber schon voll ist, komme ich da nicht rein, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Ne? Mhm. Und das gilt unabhängig, da kann ich ja, ob ich jetzt Geld oder einen Gutschein habe, das ändert an der Situation nichts, dass ich natürlich als Veranstalter einer Serie Interesse daran habe, dass nicht die eine Veranstaltung überbucht ist. Das ist ja wie beim Flieger, ja, wenn der überbucht ist, kann ich ja auch nicht mehr die Plätze da verkaufen, sondern dass ich das möglichst verteile auf andere Veranstaltungen, die ich habe. Das ist ja ein legitimes Interesse, aber dann muss ich das Angebot so lukrativ und so interessant machen, dass die Leute sagen, ja, da will ich halt auch hin.
Ja, da stellt sich dann wieder die Frage, wer ist Vertragspartner, weil ist es die Ironman Germany GmbH, die letztendlich für zwei Mittel- und zwei Langdistanzen in Deutschland spricht und noch die ITU Kurzdistanz? Oder ist es Ironman insgesamt und habe ich da überhaupt ein Anrecht, in Brasilien zu starten, wo ich doch für Frankfurt gemeldet war?
Also nee, also ich glaube, wenn man das jetzt mal rein rechtlich sich anguckt, nein, das ist völlig richtig. Ich habe da, also da ist der Vertragspartner ist dann immer nur, kann natürlich auch nur für sich sprechen und auch nur Gutscheine für seine Veranstaltung aussprechen. Und jetzt kommt das, was ich eben schon mal angedeutet habe, wenn natürlich ein Veranstaltungsriese in unserer Branche hingeht und das den Gutschein aber öffnet darüber hinaus, dann ist das ja ein Zugeständnis an die Athleten. Dazu Absolut. Wäre er jetzt rechtlich nicht verpflichtet. Da muss man auch klar sagen, also eine rechtliche Verpflichtung dazu, Wettkämpfe in anderen Jurisdiktionen, meinetwegen in ganz Europa aufzumachen, ist er nicht. Und wie Ironman das natürlich dann intern selbst umsetzt, das ist dann wieder deren Sache. Aber wenn ich sage, okay, ich öffne das auch nicht nur für Deutschland, sondern für andere Länder, meinetwegen zumindest für Europa oder so, dann ist die Lukrativität natürlich auch gleich viel größer.
Ja, jetzt hast du es in dem einen Fall eben bis zur Klage gebracht. Das heißt ja konsequenterweise, dass du jetzt auch in den anderen dir vorliegenden Fällen den gleichen Weg zumindest andeuten musst.
Ja, das ist richtig, wobei ich hier jetzt, wir sind das ganz frisch, das Angebot, ich würde das jetzt hier mal noch, ich bin ja an der Stelle auch nicht dazu berufen, künstlich Klagen in die Welt zu setzen, das will ja auch kein Mensch. Mhm. Ich habe da jetzt eine Bewegung registriert, die meines Erachtens in die richtige Richtung geht. Und ich würde das jetzt mal einen Moment abwarten. Also es geht ja jetzt hier Gott sei Dank nicht um Leben und Tod. Nee. Und ich muss auch nicht diese Woche noch 5, 6, 7 oder 10 Klagen gegen Ironman rausschießen. Da hat kein Mensch Interesse dran. Aber grundsätzlich ist natürlich, ein Einzelfallangebot ist und nur die Lösungsmöglichkeit für einen einzelnen Fall, würde das naturgemäß wieder dazu zwingen, in vergleichbaren Fällen auch dann wieder so vorzugehen. Was ich aber hoffe, was nicht der Fall sein muss.
Ja. Also wie gesagt, uns wurde eben zugesagt von Ironman, dass man individuelle Lösungen in jedem Fall finden wird. Ja, spannend. Ja, also ein Jahr, was wir uns alle ganz anders vorgestellt haben und ein Jahr, von dem wir hoffentlich irgendwann im Rückblick sagen können, dass es eine große Kerbe war, aber dass es danach weiterging und vielleicht sogar in vielen Bereichen besser weiterging.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, in vielen Bereichen werden wir alle, jeder für sich bei unterschiedlichsten Themen so einiges dazugelernt haben. Aber ich kann mich dem nur anschließen. Also häufig kommt man ja aus einer Krise auch dann wieder gestärkt heraus. Und ich hoffe, dass das für alle Beteiligten, für Sportler und auch Veranstalter gilt.
Ja. Sebastian, herzlichen Dank für das Gespräch. Wie sieht es bei dir sportlich aus? Geht es da weiter? Du hast gesagt, du hattest auch das ein oder andere Startgeld dieses Jahr irgendwo gespendet. Das heißt, du warst angemeldet, du bist noch aktiv?
Ich bin theoretisch noch aktiv. In diesem Jahr wird das dann wohl relativ bescheiden ausfallen, bis hin zu nichts gehen, was naturgemäß dann auch an, also jedenfalls bei mir, an der jedenfalls akut fehlenden Form, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, liegen dürfte. Aber das ist ja ganz normal. Da geht es mir wie jedem von euch und jedem anderen. Jedenfalls ticke ich so als Wettkampfsportler, wenn der konkrete Wettkampf fehlt, dann ist es ja nicht so klar. Wir machen alle, wir bewegen uns gerne, trainieren und das macht alles Spaß. Aber es fehlt halt schon an der Zielgerichtetheit und an der Motivation, die eine oder andere Meile zusätzlich zu gehen. Ich bin da aber auch ganz guter Dinge, dass wir auch an der Stelle, das passt dann zu dem, was wir gerade gesagt haben, im nächsten Jahr dann wieder einen Zahn zulegen können und dass ich dann auch mal wieder bei dem einen oder anderen Veranstalter dann auch nicht nur mein Startgeld zahlen, sondern auch den Start realisieren kann.
Ja, sehr schön. Danke dir. Einen schönen Tag noch. Simon und ich, wir sprechen jetzt weiter über eine Veranstaltung, die stattgefunden hat. Genau. Da haben wir ein bisschen was erlebt. Aber danke, Sebastian Longré, nach Essen.
Ich werde es mir anhören. Vielen Dank und beste Grüße nach Hamburg.
Dankeschön.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ja, spannend. Schwieriges Thema, aber es kommt, glaube ich, ein bisschen Bewegung rein und es wird, glaube ich, immer klarer nach außen, was insgesamt zu einem Funktionieren beiträgt. Und ich glaube nach wie vor, das, was wir immer gesagt haben, wenn jeder guckt, was ist nötig für mich, was kann ich anderen zumuten und wo finden wir Lösungen, das muss von allen Seiten kommen, dann wird das auch eine Triathlon-Szene mit allen Beteiligten irgendwo überstehen.
Ja, das denke ich auch. Aber was ich mich immer gefragt habe jetzt bei den ganzen Szenarien, die wir jetzt auch aufgemacht haben, wie viel Bedürfnis auf der jeweiligen Seite tatsächlich gerade vorhanden ist. Also diese Möglichkeiten, die man hat, auf andere Rennen umzubuchen, wie viele von den Athleten nehmen das überhaupt wahr, wenn ihnen gesagt wird, okay, wir können alle dieses Jahr nicht starten, weil die Veranstaltung fällt aus, nicht nur für dich, sondern für alle. Warum jemand sagen sollte, er möchte jetzt nicht das Rennen machen, aber eins, was meinetwegen zwei Wochen vorher woanders stattfindet, weil die Erfahrung hat er nicht gemacht. Das Rennen findet nächstes Jahr dann statt. Wenn jemand sagt, aus irgendwelchen Gründen kann er gar keinen Sport machen oder in dem Monat gar nicht und so weiter, ist natürlich was anderes, aber rein von der Motivation. Also warum sollte jetzt jemand sagen, er wollte schon immer mal in Frankfurt starten, jetzt findet Frankfurt nicht statt, er kann es aber nächstes Jahr machen, er sagt aber, er will lieber drei Wochen später in Schweden starten. Mhm. Wenn das jetzt keine zeitlichen Gründe hat mit irgendwelchen anderen Terminen oder so, kann ich mir auch eigentlich schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das habe ich mir jetzt in Kopf gesetzt und ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn Ironman das in keiner Weise unterstützt und ich möchte das unbedingt geltend machen, dass ich das jetzt durchbringe. Ich glaube auch, das gibt's vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Leute sind, die das auf einmal sich anders überlegen.
Ja.
Also ja. Deswegen, ja, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie ein Wechselspiel und ich glaube, dass wenn jetzt nicht alle Leute irgendwie das zum Anlass nehmen, sich da irgendwie nochmal querzustellen und absichtlich vielleicht doch noch aufs Geld zurückgreifen wollen, außer in den Einzelfällen, wo es eben nicht anders geht, dann ändert das jetzt an der grundsätzlichen Lage, dass dann nächstes Jahr alles wie geplant, zumindest bei den großen Rennen stattfinden wird, wahrscheinlich auch nicht viel.
Ja. Bevor wir zum Sportgeschehen, was schon stattgefunden hat, es gab Triathlon am Wochenende, kommen, haben wir euren Präsenter dieser Ausgabe. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anna Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Sibbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon, Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear, engineered in Germany an. Aufgrund der aktuellen Lage sind vielerorts keine Testschwimmen möglich, wobei Sailfish ja da seine eigene Serie im Langener Waldsee wieder gestartet hat. Darum, weil es eben an anderen Orten nicht möglich ist, hat Sailfish im Vereinsheim, hätte ich fast gesagt, nein, im eigenen Domizil in Funkstadt einen Pool mit Gegenstromanlage als Testcenter aufgebaut, wo man eben Neoprenanzüge testen kann, wie die Topmodelle Ultimate IPS Plus und die G-Range. Und für alle, die da die Anreise scheuen, denen das zu weit ist, die sich nicht in Bus und Bahn setzen wollen gerade oder einfach der Umwelt was Gutes tun wollen, indem sie sich nicht ins Auto setzen, bietet Sailfish auch Online-Beratungstermine unter sailfish.com an. Wie ich schon erwähnt hatte, die Swim Nights am Langener Waldsee sind wieder gestartet bei Traumwetter letzte Woche mit gut 150 Leuten, wie ich gehört habe. Und im Langener Waldsee bei nicht ganz so traumhaftem Wetter ist auch ein Event gestartet am Sonntag, was live im Fernsehen war. Sonntag wäre der längste Tag des Jahres in Hessen gewesen, der Ironman Germany. Und unter ordentlich Zutun von Sailfish und von Jan Silbersen gab es dafür ein anderes Event.
Ja, wir haben letzte Woche auch mit Dirk Froberg drüber gesprochen, kurz. Ich weiß nicht, wie viel du letztendlich von dem Staffel-Event gesehen hast.
Sehr wenig, ich hatte Besuch. Ich habe von allen Disziplinen etwas gesehen.
Ja, ich auch, ja. Aber ich fand's wirklich sehr unterhaltsam.
Ja.
Also es geht, und das ist ja, glaube ich, auch jedem klar, nicht um die sportliche Wertigkeit. Also natürlich ist das jetzt kein Wettkampf, der jemanden dann danach zu irgendeinem Meisterstatus ausruft oder jemanden für etwas qualifiziert, sondern da ging es um die Unterhaltung. Dass das Ganze, ich glaube ja auch unter dem Motto Hessens großer Sporttag aufgezogen wurde, eben im Wechsel mit anderen Disziplinen wie Rudern, wie Tennis, wie Beachvolleyball, hat das Ganze so insgesamt auch ziemlich abwechslungsreich und unterhaltsam gemacht.
Ja.
Und dass wir als letztendlich Randsportart im Triathlon da auch so eine große Rolle gespielt haben und das möglich gemacht wird, finde ich doch dann, im großen allgemeinen Kontext, dass eben jeder das verfolgen konnte und vielleicht auch dann die Ruderer ihren Teil geguckt haben und nebenbei so ein bisschen was vom Triathlon erfahren haben und genau das Gleiche dann für die Leute, die fürs Tennis eigentlich dabei waren und so weiter, dass da letztendlich alle irgendwie auch von profitiert haben. Und wir haben ja letzte Woche auch noch drüber gesprochen, dass die Radstrecke so ein bisschen auf der Kippe stand und nachdem dann, wie du es schon gesagt hast, im Langener Waldsee geschwommen wurde dann eben mit einem sehr kreativen Format auf der Radbahn gefahren und eben nicht auf der Straße die 80 bis 90 Kilometer, die eigentlich geplant waren.
Ja, ja.
Das war schon sehr spektakulär.
Ja, also drei Radgranaten im Velodrom. Ja, ein Patrick Lange, der sich quasi hinterm Oberschenkel von Max Levy verstecken konnte. Also es waren schon drei unterschiedliche Typen, die da auf der Bahn unterwegs waren. Und es haben alle eine gute Figur gemacht, finde ich.
Ja, also es war eben, was es sein sollte. Es war unterhaltsam.
Ja.
So, und es war abwechslungsreich. Und eben dadurch, dass es so schön aufgebaut war mit diesem Gedanken, die Ironman-Staffel, die Spezialisten-Staffel mit eben den Einzelnen oder den Einzelstartern in den Spezialdisziplinen und eben dann quasi die Legenden-Staffel war das eben auch eine schöne Geschichte, die da erzählt werden konnte und auch mit allen Perspektiven, die da sehr abwechslungsreich waren. Was, glaube ich, für mich so das Highlight war einfach tatsächlich, dass beim Nebenherfahren auf dem Boot während des Schwimmens im Langener Waldsee über dann 1,9 Kilometer die drei Schwimmer, die dann waren, oder in dem Fall Schwimmerin für die Spezialisten, Sarah Köhler, Andi Rehlert für die Ironman-Staffel und Jan Silbersen, dann eben alle jeweils einmal mit Rücken schwimmend zum Interview mussten und dann eben mit Stange und Mikrofon dran, dann einmal während des Wettkampfs, während die anderen beiden dann jeweils noch vorne weggekrault sind, kurz dann in Rückenlage so ein paar Worte erzählen und da waren gerade auch so Jan und Andi mehr Entertainer als Sportler in dem Moment, also dass sie dann echt so gesagt haben, wie Jan dann ja auch irgendwie einmal meinte, ja, ich habe mich schon überzockt irgendwie, aber ich komme gleich zurück, während er dann irgendwie die Dreiviertelminute Rücken schwimmt. Und also man konnte sich einfach gut angucken. So.
Ja.
Und das hat das Ganze auch echt schön aufgelockert und dann auch Spaß gemacht und hatte so den nötigen Humor irgendwie.
Ich finde, man soll das nächstes Jahr optional anbieten, da beim Ironman Frankfurt im Langener Waldsee. Entweder geradeaus zum Landgang oder rechts ab zum Trimark-Interview. Also hätte ich Spaß dran.
Ja, sowas sind ja eben Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Ich meine, natürlich sind das alles Notlösungen, um das Beste aus der Situation zu machen, weil wenn sonst eine normale Saison wäre, hätten wir alle irgendwie Besseres zu tun und sicherlich auch mehr Spaß daran, sowohl die Sportler als auch dann jemand wie Jan Silbersen, der ja vielseitig aktiv ist im Triathlon, der normalen Tätigkeit nachzugehen. Aber wenn man eben, es ist so diese Binsenweisheit, wenn du Zitrone hast, mach Limonade draus und
ja.
Natürlich ist das jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, klar, wenn die Triathlon-Saison wieder losgeht, sollte man jeden Monat so ein Drei-Staffel-Format anbieten, aber eben für die Situation, in der man sich befindet, fand ich, war es eben wirklich schön, dass das geklappt hat, dass man die Leute dazu bekommen hat, also eben wer hätte das vorher mal gedacht, dass dann irgendwie Sarah Köhler im Freiwasserschwimmen gegen die Leute antritt, dass man dann irgendwie auf der Bahn fährt mit einem John Degenkolb, hat es ja nicht geschafft, und Fabian Wegmann, der da ist, und man so eine bunte Mischung da findet und das in ein so telegenes Format integriert, ist eben eine schöne Sache.
Ja, ja. Also ich finde auch, das hat auch in der Triathlon-Szene richtig gut funktioniert. Wenn wir uns mal vorstellen, das Ganze hätte in einem normalen Sommer stattgefunden, irgendwo zwischen den großen Rennen.
Ja, es wäre voll untergegangen.
Es wäre nicht nur untergegangen, sondern es wäre auch von Triathleten, glaube ich, sehr belächelt worden. Ja, also Triathleten, die ja auch oft irgendwo auch Hardliner und Puristen sind, die fahren halt alle momentan mal am Wochenende 300 Kilometer am Stück oder gucken sich ein Staffelformat an, wo sonst eigentlich die Leute nur ein müdes Lächeln für über haben und fühlen sich nett unterhalten und
ja.
Wissen inzwischen alle, dieses Jahr ist ein besonderes und da sind auch mal andere Dinge erlaubt und ich bin sehr gespannt, was da an kreativen Ideen raus überbleibt. Ja, also
ja.
Das ist ja schon, also ich glaube schon, so dieses Thema, ich mache mal meine individuelle Langdistanz am Wochenende, dass das vielleicht erhalten bleibt. Ja, also wie gesagt, momentan sind es die 300-Kilometer-Touren inzwischen schon abgelöst von den 400-Kilometer-Touren. Ich habe da irgendwie gesehen die Tage, irgendwie drei Mädels von Racing Aloha haben sich ihren Traum erfüllt, mal vom Allgäu direkt ins zum Gardasee zu radeln, über 400 Kilometer. Oder hier Kollege Baranski über Nacht von Berlin nach Hamburg, 309 Kilometer. Also es man soll sie auch machen lassen, ne? Also
ja, ist halt vielleicht für viele dann auch eben ein Abenteuer, ja. Und diese Sachen, die man, je nachdem wie alt man ist, vielleicht über Jahre aufgeschoben hat, weil man eben ja auch priorisiert und andere Ziele und Träume sind dann vielleicht wichtiger als die, die man trotzdem noch hat, dass man die jetzt vielleicht dann spontan vorziehen kann. Und natürlich nicht gebunden an andere Veranstaltungen oder so, das ist halt eben dann gerade schwierig, aber eben genau für solche Aktionen, die man dann, oder was weiß ich, irgendwelche mehrtägigen Radtouren und irgendwo was mitnehmen, mal Bikepacking und übernachten oder also sowas, was man eben machen kann, ohne dass man sich irgendwo registrieren muss und anmelden, sondern vielleicht dann allein oder mit Freunden oder mit Vereinskollegen dann hinbekommen kann. Wir sehen auch, dass die Veranstalter es eben vormachen, sich dann irgendwas auszudenken, also jetzt mit dem Staffelformat, wir hatten dann E-Racing, ist ja jetzt groß geworden, davon kann man Fan sein, man kann es auch total langweilig finden, ist ja wie mit allen Sachen, hat seine Berechtigung, mag sicherlich auch nicht jeder, aber dass es eben überhaupt möglich ist, auf so viele verschiedene Weisen darauf zu reagieren, zeigt eben auch, dass da jetzt über die Monate es doch geschafft wurde, die Leute insgesamt in der Szene zu unterhalten, auch Optionen für alle anzubieten, sei es jetzt Unterhaltung als irgendwie Zuschauer, aber auch um selbst irgendwo dran teilzunehmen. Virtuelle Rennen, die man für sich selbst macht, aber trotzdem mit einer Ergebnisliste, Sachen, die wir und auch andere dann teilweise angeboten haben, wo dann eben ein Community-Gedanke hintersteckt und man sich dann motiviert fühlt, doch noch weiter durchzuziehen im Training, mitzumachen. Und solange sowas da ist, es ist, glaube ich, für die gesamte Szene und für alle, die den Sport machen, von Vorteil und wäre jetzt besser, als wenn wir alle nicht nur eine 3- bis 4-monatige Schwimmpause gehabt hätten, sondern komplett trainingsfrei und Saisonpause. Also ich glaube, am Ende haben viele oder die meisten davon in irgendeiner Form doch auch profitiert.
Ja, kurz zurück nach Frankfurt zu dem Rennen. Die Schwimmer und Radfahrer haben wir erwähnt. Beim Laufen gab es dann das Aufeinandertreffen von kurz und knackig auf lang und hart. Gesa Krause hat im Endspurt gewonnen vor Anne Haug.
Ja.
So war es. Und Nicole Leder hat sich achtbar geschlagen als Läuferin, die allerdings abgelöst hat nach der Hälfte die Daniela Bleimel.
Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich, ich habe nämlich mal überlegt, am Wochenende, ich war dann auch unterwegs und da haben wir spekuliert, wer denn schneller läuft am Ende. Also ob es tatsächlich dann weil eben die Distanz für Gesa Krause so ungewohnt ist.
3000 Meter Hindernis eigentlich.
Genau, und für Anne eigentlich ja so genau, ihr Format kommt von der Kurzdistanz, erfolgreich auf der Langdistanz, das liegt in der Mitte, auf Mittelstrecken super häufig auch schon die schnellsten Laufzeiten gehabt und diesmal ja sogar dann ohne Vorbelastung. Fand ich vorher auch schon ganz interessant, wie das dann ausgeht. Obwohl man ja nie so weiß, wie ernst macht man dann, geht man da ausgeruht rein, tapert man dafür und so weiter. Aber das ist für mich rückblickend tatsächlich auch eine von den, oder ein persönliches Highlight sportlich bei mir, dass ich 2016 beim Paderborner Osterlauf die letzten 2,5 Kilometer mal Gesa Krause gepaced habe.
Ah.
Und das ist zufällig passiert, denn die ist bei einer Gruppe gelaufen und abgefallen. Ich letztendlich auch, aber wir sind beide so, dann wo sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen trennt, also Paderborner Osterlauf ist ja so eine große Veranstaltung, dass man da erstmal ganz lang zusammen ist, auch in den schnellen Bereichen und irgendwann, wenn sich's dann zerlegt und es relativ windig war und man dann keine Gruppe hat, dann auf den letzten 2-3 Kilometern laufen sie dann alle einzeln rum mit ein bisschen Abstand zwischendrin und da war es dann tatsächlich so, dass niemand mehr übrig geblieben ist und sie dann kurz hinter mir oder direkt hinter mir dann mitgelaufen ist, die letzten 2,5-3 Kilometer, hat sich danach sogar noch bei mir bedankt, weil es auch relativ windig dann war auf dem letzten Stück. Und ja, das ist jetzt mittlerweile schon über 4 Jahre her. Aber das ist mir ganz lange in Erinnerung geblieben.
Ja,
weil, also da musste ich auch dann immer dran denken, wenn ich das im Fernsehen verfolgt habe, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, und sie die Medaillen geholt habe, habe ich dann auch zu Hause jetzt, als es die letzte Medaille, die sie geholt hat, passiert ist, das erzähle ich dann immer wieder.
Schön.
Weil das ist, also ja, das ist mir ganz, geht mir dann immer durch den Kopf. Irgendwie ist eine schöne Erinnerung, und ich habe mich dann eben auch gefragt, weil damals war das nämlich eine Zeit, da ist sie, müsste ich jetzt genau nachgucken, aber ich glaube, ich fand das immer so verrückt, weil sie über 3000 Meter Hindernis schneller gelaufen ist als ich auf 3000 Meter zu dem Zeitpunkt.
Aha, aha.
Aber auf 10 Kilometer, ich war dann irgendwie am Ende 2 Sekunden vorher im Ziel, ohne sie bewusst abgesprintet zu haben. Für die Leute, die jetzt sagen, hier der Idiot, der im Zielkanal noch an den vorn vorbeiläuft. Nein, sowas definitiv nicht, das will ich nicht tun. Das war dann für mich immer so ein verrückter Maßstab. Deswegen finde ich das immer spannend, so ins Verhältnis zu setzen, wo die verschiedenen Sportler eben herkommen. Dann 3000 Meter Hindernis ist eben was anderes, als sonst routiniert einen Marathon zu laufen oder einen Halbmarathon. Aber am Ende beim Endsprint hat man dann eben gesehen, wer woher kommt. Aber das war auch schon, deswegen, da fand ich es auch echt sportlich interessant.
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, schönes Format, hat uns gut unterhalten. Sinnvoll angebrachte Gebührengelder, um dann nochmal an die letzte Woche anzuknüpfen.
Ja, genau. Nachdem, das hatte ich mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben als Kommentar der Woche, dass sich Leute in unserer Facebook-Gruppe zum Podcast gewünscht haben, die Kategorie "Du verarscht mich doch" sollte fester Bestandteil des Podcasts werden. Habe ich auch drüber nachgedacht, dann wärst du aber jede Woche in der Bringschuld. Und ich glaube, dann wird es irgendwann schwer oder auch nicht mehr lustig, weil die Erwartungen auch so hoch sind, weil jede Woche was Neues kommen muss. Ich glaube, es war bisher auch immer so gut, weil das relativ spontan war, und weil ich immer, also in der letzten Woche halt dieses "Du verarschst mich doch" halt auch wirklich authentisch ist, weil ich das in diesem Moment halt wirklich denke. Also ich glaube, es gab wirklich so 2, 3 Sachen, die habe ich vorher noch nie gehört, und ich war mir in dem Moment nicht sicher, ob du halt echt einen Spaß machst oder ob das wirklich passiert ist. Und um diese Kategorie einzuheizen, letzte Woche hast du ja Christian Wulff mit dem HR verklagt. Jetzt kannst du auch rauslassen, dass du 2012 bei Olympia mit Angela Merkel bei einem Bierchen die V2 Max von Putin getippt hast. Erzähl doch mal. Nein, okay.
Nein.
Also, das ist ein netter Gedanke, aber wenn wir das als Kategorie übernehmen, geht das, glaube ich, für dich irgendwann nach hinten los, weil du weißt ja, höher, schneller, weiter, die Leute wollen dann immer noch mehr und hören dir dann, das nebenbei als Beiwerk passiert, ist, glaube ich, immer schöner, als wenn man es versucht zu planen.
Ja. Aber es gibt noch einiges zu erzählen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir waren gerade in Frankfurt, wir können in Frankfurt bleiben bei Rennen, die nicht stattfinden werden, oder wir bleiben bei den Rennen, die stattgefunden haben. Wir haben zu beiden was zu erzählen.
Ja,
lass uns mal Frankfurt abhaken. Der Ironman Frankfurt ist abgesagt für dieses Jahr. Und in Hamburg weiß man noch nichts Genaues. Also man hat uns ja in Hamburg hier gute Hoffnung gemacht für dieses erste große September-Wochenende und ein Wochenende später den Marathon. Es gibt neue Hygienekonzepte. Frankfurt war von vornherein klar, es wird schwierig, es wird nicht so einfach wie in Hamburg, und nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, einen Tag später, glaube ich, hieß es dann, der Ironman Frankfurt kann nicht stattfinden, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. In Hamburg hat man das Ganze erstmal so zur Kenntnis genommen, bis dann gestern unser Innensenator Andi Grote, ein sehr, sehr großer Sportfreund, ja, jeden zweiten Samstag auf St. Pauli auf der Fantribüne, man muss wirklich sagen, Hamburg als Sportstadt, ich habe das ja so ein bisschen befürchtet, dass es ins Gegenteil umschlägt, aber Hamburg hat als Sportstadt im Nachhinein davon profitiert, dass die Olympischen Spiele nicht gekommen sind. Da hat man gesagt, wir krempeln die Ärmel hoch und wir unterstützen den Sport hier, wo wir können. Wir möchten uns als Sportstadt etablieren. Da werden auch Vergleiche gezogen zwischen Frankfurt und Hamburg. Aber Andi Grote als Innensenator hat gestern gesagt, ich mache mir Sorgen um die Großveranstaltung, nicht wegen der Hygienekonzepte und der Teilnehmer, die kennen wir alle, die können wir tracken, aber wegen der Zuschauer.
Ja, und das ist ja auch das, was wir teilweise schon vor Wochen gesagt haben, dass eben diese Überlegung ja auch eigentlich von Anfang an total irrsinnig war, zu sagen, bis 31.8. gilt Großveranstaltungsverbot, mhm, und bis dahin ist erstmal quasi zumindest als Zwischenstand gar nichts erlaubt,
mhm,
und dann nimmt man aber eine Woche später, weil es einfach dann von der Gesetzeslage wieder erlaubt wäre, das zum Anlass, alles gemeinsam in der Stadt zu vereinen.
Ja.
Das war ja von Anfang an eine Idee, die so zum Scheitern verurteilt war.
Ja.
Und die auch einfach total sinnbefreit ist, weil selbst die Politiker, die sich jetzt dafür ausgesprochen angefangen haben, über Monate das alles strikt umzusetzen, dann ja sagen, okay, dieser Zeitpunkt, also wir handeln eben nach irgendwie, also nach Vorlage, aber nicht nach Verstand. Also es geht bis zum 31.8. Das bedeutet ja aber nicht, dass es sinnvoll ist, nur weil ein Tag später auf dem Kalender ein Tag später ist, dass auf einmal das alles wieder erlaubt ist und am nächsten Wochenende die Großveranstaltungen schlechthin stattfinden. Mhm. Und ja, mit dem Verlängerung des Großveranstaltungsverbots ist es ja auch letztendlich so gekommen, dass es dadurch schon mal bestätigt wurde. Und wenn man dann eben das große Problem sieht, was wir von Anfang an angesprochen haben, dass eben alle Leute dann in der Innenstadt in Hamburg auch noch unterwegs sind, dass diese verschiedenen Events nun mal bedeuten, dass viel, viel mehr Leute zum Zuschauen, zum Supporten in die Innenstadt kommen über dann eben 1, 2, 3 Tage, dass das wahrscheinlich das größere Problem ist. Und das hat sich ja jetzt mit seiner Aussage auch irgendwie bestätigt.
Ja, wir wissen alle nicht, wie wir aus den Sommerferien rauskommen. Ja, das ist eben das große Thema jetzt. Jetzt kommen Dinge, wo wir noch keine Erfahrungswerte haben. Ja, wir haben, glaube ich, so im Alltag mit verschiedenen Maßnahmen, glaube ich, die Situation gut im Griff. Aber die Leute fahren jetzt in den Urlaub. Ich fahre auch übermorgen in den Urlaub, zwar nicht weit, ich fahre in die Nordsee. Aber es kommt jetzt wieder zu Reisetätigkeiten und niemand weiß, was bis dahin ist. Ich habe zwei Dinge in den letzten Tagen festgestellt. Einmal, nach der Absage von Frankfurt gab es ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, auch die Option, auf andere Rennen umzumelden. Eins davon war Hamburg mit einem begrenzten Kontingent. Natürlich eben das Kontingent der Leute, wie zu denen auch ich gehöre, die gesagt haben, nee, ich gehe gleich ins nächste Jahr. Also da sind Plätze frei geworden, die man jetzt eben wahrnehmen konnte als gemeldeter Frankfurt-Starter. Und ich kenne viele, die das gemacht haben, die gesagt haben, okay, wir sehen uns dann in Hamburg. Auf der anderen Seite, nachdem wir auch gestern über die Worte von Andi Grote da berichtet haben, war die Tendenz in den Kommentaren auf Facebook, und es waren viele Kommentare, glaube ich schon über 80 vorhin, eher, ach, nun sag doch endlich ab. Ja, wir wissen doch alle, dass das unrealistisch ist. Ja, und irgendwo die kleinen Veranstaltungen kämpfen darum, stattzufinden. Aber der Größte der Welt, der will es unbedingt durchziehen. Und das ist alles irgendwo unrealistisch. Ja, also niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Aber ich glaube, eine Absage würde jetzt wenige Leute überraschen. Und würde Planungssicherheit geben. Eine Planungssicherheit hat man eben nicht, bis das Rennen stattfindet. Wir haben es gerade am Wochenende gesehen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Der Ironman 73 in Lubbock in Texas war geplant. Wir haben im Podcast letzten Dienstag noch drüber gesprochen. Er sollte am Sonntag stattfinden. Ich glaube, am Mittwoch oder Donnerstag wurde die Veranstaltung abgesagt, nachdem die Situation in Texas wieder eskaliert ist und in Houston irgendwie 97% der Intensivbetten auf einmal wieder belegt sind.
Ja, und es war tatsächlich ja auch eine Entwicklung, die sich angedeutet hat. Und deswegen haben wir auch, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, zwischenzeitlich so ein bisschen Parallelen unter anderem auch zu den Olympischen Spielen gezogen, wo man dann vielleicht vermuten kann, war da jetzt wirklich bis zum Ende die Hoffnung, dass man das wirklich bedenkenlos irgendwie stattfinden lassen kann, oder war das eine Frage um Gelder oder um Abmachungen beziehungsweise Verpflichtungen mit der Versicherung, dass eben gesagt wird, es wird auf höherer Ebene entschieden und nicht vom Veranstalter selbst, oder musste man dann eben aufgrund einiger Verpflichtungen das bis zum Ende rauszögern, das weiß man ja immer nicht. Also das sind ja gerade auch die Fragen, die viele Veranstalter betreffen und warum die Kommunikation manchmal dann eben auch so schwierig ist, weil es unter Umständen ja auch Dinge gibt, die man gar nicht sagen darf, die man nicht kommunizieren darf, und das sehen dann die Teilnehmer in dem Moment nicht, und wir wissen das ja teilweise dann auch nicht, aber das spielt ja alles dann mit rein, dass sich ein Veranstalter auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt auf eine gewisse Art und Weise äußern darf und kann. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das da so ein Beispiel ist, wenn dann wirklich mit so viel Vorlauf gesagt wurde, ja, wir machen das, wir probieren alles, aber irgendwie ja klar war bei den Absagen der vergangenen Monate, also es gibt etliche Rennen in den USA, die ja wirklich mittlerweile Monate vorher abgesagt wurden und später stattgefunden hätten, wo man dann echt sagen muss, also wie realistisch war das wirklich, dass man da in der aktuellen Situation sagen kann, wir machen das und das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht. Also hätten sich sicherlich viele Leute auch gefreut von so einer Veranstaltung, egal wie es dann letztendlich aussieht mit Hygienekonzept, mal wieder Impressionen zu sehen, auch vielleicht mitzubekommen, dass sowas funktioniert. Das wäre eine schöne Nachricht. Also ich meine, es gäbe ja nichts Hoffnungsvolleres, als wenn sowas durchgeführt werden würde und man danach feststellt, es ist möglich und es ist irgendwie weder schlimmer geworden, noch gab es da Bedenken oder wurde im Nachhinein gesagt, hätten wir den Mist mal gelassen. Aber auch da sieht man jetzt einfach, dass genau das, was du gesagt hast, was einige Leute für Hamburg jetzt nicht nur seit gestern fordern, sondern schon länger, es war absehbar und sobald die Gefahr besteht, sollte man im Sinne der Athleten vielleicht sagen, lassen wir es sein, weil ich weiß nicht, wie realistisch das ist, momentan in den USA von weiter weg anzureisen. Aber einige Leute sind vielleicht an einem Dienstagabend vor einem Rennen, was am Wochenende stattfindet, auch schon da und die sind dann umsonst gefahren oder haben umsonst Transfermöglichkeiten gebucht, Unterkünfte und so weiter. Wir haben es alles diskutiert.
Der Ami nicht, weil das wäre sein Jahresurlaub gewesen.
Ja, aber das ist ja eben so ein Fall, weißt du, das ist in der Rennwoche. Da haben Leute wahrscheinlich ziemlich sicher weiter trainiert, die haben Unterkünfte, die haben getapert, die sind wahrscheinlich sogar auch zum Großteil dann davon ausgegangen, dass es stattfindet, weil sie gesagt hatten, hey, also so kurzfristig wird dir jetzt das niemand absagen, wenn, wir haben ja auch gesagt letzte Woche, Mike Riley auch noch getwittert hat, ich freue mich richtig, dass ich mal wieder ein Event kommentieren darf und irgendwie, wenn sowas signalisiert wird, ist es halt für die Athleten, wir waren ja nach den ersten 10 Sekunden schon dabei, aber dann maximal beschissen, wenn du dann da stehst und das so kurzfristig alles sich erledigt hat, weil du dann ja auch zurückblickst auf dein Training möglicherweise und dann eben sagst, es war irgendwie jetzt alles für die Katz.
Ja.
Und weiß nicht, wenn man das in irgendeiner Form verhindern kann, muss man es vielleicht auch nicht drauf anlegen.
Ja, das Problem ist halt auch, dass die Politik ja nicht auf alles einzeln eingehen kann und immer nur einen Rahmen vorgeben kann und der Rahmen dann auch sehr schwammig ist. Also nach der heutigen Pressemitteilung des Senats sind in Hamburg Jahrmärkte wieder erlaubt, Volksfeste aber nicht. Ja, und jetzt genauso wie da das Thema Großveranstaltung zu definieren ist, ab wann ist es eine Großveranstaltung, wie viele Leute müssen in welchem Zeitabschnitt, auf welchem Raum unterwegs sein, damit es eine Großveranstaltung ist und damit unter das Verbot fällt. Also es ist alles sehr schwierig und ich glaube, das Problem ist ja auch, dass es keinerlei Planungssicherheit für einen Veranstalter gibt, weil natürlich die politische Situation sich auch immer wieder mit der medizinischen arrangieren muss und Verbote ganz neu erlassen werden können und dann jedes Konzept hinfällig machen, dafür aber andere Konzepte wieder möglich machen. Also es ist alles schwierig. Ne? Ja. Also ja, ich würde mich freuen, wenn noch irgendwo Triathlon stattfindet, aber auch nur, wenn er sicher ist. Und da habe ich eben auch persönlich meine Bedenken bei so großen Dingen.
Ne? Ja, warten wir mal ab. Also das letzte Wort ist da ja auch noch nicht gesprochen. Und um da nochmal den Bogen zu schlagen, also am Wochenende in Frankfurt war über Skype auch Jan Frodeno zugeschaltet und der hat dann ja auch sinngemäß gesagt, er könnte sich theoretisch vorstellen, auch in Hamburg zu starten, aber er könnte sich vorstellen, überall zu starten, vorausgesetzt ein Rennen findet statt, also um noch eine Langdistanz zu machen.
Ein echtes Rennen und nicht irgendwas Digitales oder so, da hat er ja keinen Bock drauf.
Genau, also um eine Langdistanz noch zu machen, um die Form zu nutzen, um sich möglicherweise auch zu qualifizieren, aber das zeigt ja eben auch, wie da so die Marschrichtung ist. Also viele Leute bereiten sich vor und die Profis dann eben auf Lücke, sag ich mal, die haben sich dann ziemlich sicher noch keinen konkreten Termin ausgesucht, aber denen bleibt halt wirklich nichts anderes übrig. Ja, und so hat, glaube ich, jeder so seine Situation. Was mir noch aufgefallen ist, habe ich auch so ein bisschen mir vielleicht als Frage der Woche ausgeguckt, weil es eventuell ein paar Leute mehr betrifft, ist, was bedeutet die Absage vom Ironman Frankfurt unter anderem für die Startplätze 2021 für die Leute, die nicht gemeldet waren, aber sich vorgenommen haben, an diesem Rennen teilzunehmen. Wovon wir auch wissen, dass es viele gibt, die entweder zum ersten Mal eine Langdistanz machen und sagen, ich möchte das in dem Jahr machen, oder andere, die sagen, ich möchte zum ersten Mal hier und da starten. Weil es natürlich jetzt für viele sehr unrealistisch ist, dass sie noch einen Platz kriegen, weil einfach ein Großteil der Leute gerade jetzt bei einer Absage, wenn es gar keine Alternative gibt, also nicht nur wie in Hamburg angenommen, es würde stattfinden, dass viele Leute oder einige Leute abspringen und umbuchen und dadurch schon viele Plätze belegt sind, sondern wie in Frankfurt, wo es eigentlich nur die Möglichkeit gibt, ich mache das Rennen im nächsten Jahr oder ein anderes und in ganz wenigen Fällen vielleicht nichts von beidem, aber wo die Chance sehr, sehr klein ist, dass man sich regulär nächstes Jahr für Frankfurt und auch eventuell dann andere Rennen anmelden kann. Die Leute sind ja nicht nur jetzt darauf vertröstet worden, nächstes Jahr wieder ein Rennen zu machen, weil dieses Jahr alles ausfällt, sondern die können dann theoretisch auch das Rennen im nächsten Jahr nicht machen und haben dann für ihr möglicherweise Traum-Event 2 Jahre Pause, einfach durch die Umstände. Es geht halt nicht anders, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie dann so der Ablauf sein wird. Wird dann einfach ein Restkontingent berechnet und eine reguläre Anmeldung wird geöffnet und wenn es dann noch 72 Plätze für einen Ironman Frankfurt 2021 gibt, sind es dann die schnellsten 72 wahrscheinlich.
Ich glaube, das gibt Raum für einen dritten Ironman in Deutschland, oder?
Ja, gute Möglichkeit. Ne? Ja. Ironman Offenbach. Ja, gut. Ja. Ja, aber also das finde ich halt tatsächlich spannend, ne?
Ja,
weil man sich ja auch manchmal so die Gedanken macht, je nachdem, wie lange die Saison schon vorangeschritten ist, was möchte man im nächsten Jahr machen, welchen Wettkampftraum möchte man sich nochmal erfüllen. Das hat man ja vielleicht auch teilweise als langfristige Planung im Hinterkopf. Mhm. Und jetzt ist eben nicht nur so, dass dieses Jahr alles ausfällt, sondern dass eben dann auch im nächsten Jahr das nicht möglich ist, sich woanders anzumelden. Klar, man könnte jetzt einfach sagen, dann verschiebt man seine gesamte Planung einfach jeweils um ein Jahr nach hinten und macht es dann 2 Jahre später. Aber wir haben eben auch die Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, was bedeutet der Ausfall jetzt von Frankfurt 2020 für die normalen Startplätze im nächsten Jahr? Mhm. Können wir mit Sicherheit auch noch nicht sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass nachdem festgestellt wurde, wie viele Startplätze es gibt, die dann einfach zur Anmeldung wieder bereitstehen. Wahrscheinlich dann für einen ganz kurzen Zeitraum.
Denke ich mir, ne? Ich meine, das hast du woanders ja auch. In Rot haben sich ja auch viele gefreut. Ich kann jetzt umbuchen aufs nächste Jahr, aber in Rot im nächsten Jahr reinzukommen oder auch ferner in der Zukunft wird natürlich schwieriger, weil unter gewissen Voraussetzungen da ja auch ein zweimaliges Anmeldevorrecht eingeräumt wurde seitens des Veranstalters.
Ja.
Und ich sag mal, ein Athlet im gewissen Alter wird ja auch nicht sagen, okay, ich nehme das in 10 Jahren wahr, sondern ich darf jetzt zweimal mich anmelden, das mache ich jetzt. Ne? Und die Plätze sind einfach mal weg.
Das stimmt, ja. Mhm.
Ja. Schauen wir mal, ne? Also wie gesagt, dieses Jahr ist, ich möchte den Ausdruck nicht wiederholen, aber ein schwieriges Jahr und vielleicht wird im nächsten Jahr auch vieles größer, bunter, vielfältiger, weil einfach viel mehr Leute Dinge tun wollen, die sie dieses Jahr nicht tun konnten. Ne?
Ja.
Gucken wir mal. Aber wir haben sowas Ähnliches wie Triathlon gemacht.
War schon Triathlon auf jeden Fall.
Es war schon Triathlon. War
Schwimmradfahren, laufen, auch wenn mehrfach und in umgekehrter Reihenfolge.
Genau. Simon und ich, wir waren beide am Start beim Hallig-Triathlon. Wir haben schon im Vorfeld drüber berichtet. Am Freitagabend im Nationalpark Wattenmeer, können wir, glaube ich, sagen, um so ein bisschen einordnen zu können. Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Eine sehr naturnahe Veranstaltung mit vielen Schafen am Streckenrand. Die begann auf dem Sportgelände des FC Langenhorn, wo wir uns sozial distanziert getroffen haben, unsere Startnummern abgeholt haben. 110 Teilnehmer waren insgesamt zugelassen im Hygienekonzept des Veranstalters. 15 Sekunden Startabstand, hört sich jetzt nicht viel an, es waren ursprünglich mehr geplant, aber man wollte eben auch vermeiden, dass sich die Athleten nachher auf der Radstrecke begegnen. Das heißt, die Radfahrer sollten alle durch sein, bevor die ersten auf dem Rückweg waren. Da hätten wir uns vielleicht begegnen können, weil du warst bei den ersten dabei, ich bei den letzten. Also wie gesagt, 110 Starter. Es gab am Ende 64 Finisher bei den Männern. Simon Zweiter von vorne, ich Vierter von hinten. Aber wir haben beide unseren Spaß gehabt. Ich ein bisschen länger als du.
Ja, du hattest mehr für dein Startgeld.
Ich hatte mehr für mein Startgeld.
Das ist eine positive.
Aber das war auch nicht eigennützig. Es gibt einen Film, ich habe unterwegs gefilmt. Aber erstmal zu dir, du warst der Schnellere, du hast das Vorrecht.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass das Format, ich habe mir das schon spannend vorgestellt, aber es selbst zu machen, ist sehr, sehr spektakulär.
Ja.
Also gerade wenn man wirklich das sich nicht darauf vorbereitet hat und sowas im Training mal ausprobiert hat oder so, sondern da total unvoreingenommen reingeht, ist das schon was sehr Spezielles. Also wenn man irgendwie, falls sich das irgendwann mal etablieren sollte, also die Leute, die es jetzt nicht mehr in Erinnerung haben, es war Radfahren, Laufen, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Dann sollte man das auf jeden Fall mal machen.
Ja,
also egal mit welcher sportlichen Wertigkeit und so weiter, aber einfach um die Erfahrung mal gemacht zu haben, weil das ist echt sehr, sehr bunt und hat sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich von der Leistung her war das ein bisschen dürftig bei mir. Also ich bin echt nicht so zufrieden. Das war irgendwie merkwürdig, aber...
Gehen wir es doch mal von vorne nach hinten durch, ja? Also vor dem Start, du hattest die Startnummer 3, ich hatte die Startnummer, was hatte ich denn überhaupt? 24, glaube ich. Das war so ein bisschen so wie im Supermarkt. Da gibt es ja auch diese Einkaufswagenpflicht, die einfach den Grund hat, dass die Leute Abstand zueinander halten. Und hier war der Abstand dann einfach durch den Radstand der Räder vorgegeben. Ja, man hat sich also aufgereiht in der richtigen Reihenfolge und alle 15 Sekunden wurde jemand losgeschickt.
Ja.
Ne? Und was vorher zur Taktik gehörte, sich über die Ausrüstung Gedanken zu machen. Du bist die Zweischuh-Strategie gefahren.
Ja, und hab dann leider festgestellt...
Also im Skisport würde man sagen verwachst.
Ja, genau. Hab dann aber festgestellt, dass ich leider der einzige Idiot war von den Leuten, die vorne gestartet sind, der mit dem Rucksack gefahren ist und seine Laufschuhe dann auf dem Rücken hatte. Also ich weiß jetzt auch schon, warum Lionel Sanders, nachdem er 2014 auf Hawaii mit Trinkrucksack gefahren ist, das 2015 nicht nochmal gemacht hat. Das würde ich auch nicht nochmal machen.
Also es ging ja nur 9 Kilometer, aber so ein Rucksack stört, weil der Schlack hat? Oder?
Ja, der rutscht von der einen Seite auf die andere. Ich konnte den nicht so richtig festziehen. Also natürlich so fest, wie es ging, aber es ist trotzdem, der bewegt sich halt. Und der steht dann natürlich auch im Wind. Plus, das kostet bei den beiden Wechseln auch einfach unglaublich viel Zeit, das Ding aufzuziehen, das rauszukippen, anzuziehen, den Rest rein zuzumachen und dann wieder auf den Rücken zu nehmen und festzumachen. Wenn man am Ende bedenkt, dass ich 13 Sekunden hinter Platz 1 war, ja, wäre eine andere Strategie auf jeden Fall zeitsparender gewesen.
Ja, also ich muss es jetzt mal sagen, Simon, der macht ja noch nicht so lange Triathlon wie ich, also ein Startnummernband gehört auch dazu.
Ja, oh genau, das kommt noch. Also ich musste so improvisieren irgendwie, ich habe mir zwischenzeitlich wirklich gedacht, ey, zum Glück ist dieses Jahr nicht Hawaii. Wenn ich zu dem Jahreszeitpunkt so zu einem Wettkampf gekommen wäre, also wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, stelle ich, also einmal viel zu spät angekommen. Das lag aber daran, dass wir beim Navi zufälligerweise, niemand hat das aktiv gemacht, aber es war eingestellt, Autobahn vermeiden. Und dann sind wir auch mit einem Anfahrtsweg von statt 2 Stunden 15 auf 3 Stunden 20 losgefahren und dachten, das liegt daran, weil schnellste Route eingestellt war, dass auf der A7 so ein Stau ist und dass uns das Navi außen rum führt. Dann war erstmal angekündigte Startzeit 5 nach 6, um 18.30 Uhr war Start. Ich hatte weder noch was an, noch sonst irgendwie. Dann haben wir das aber zwischenzeitlich rausgefunden und sind doch noch einen Ticken früher angekommen. Das war dann noch okay.
Ja, wobei, da kann ich fast mithalten. Ich habe auf die Veranstalter-Website geguckt und den Ort angegeben, aber die machen auch noch einen Cross-Duathlon, der findet aber woanders statt und wir waren irgendwie wir haben falsch navigiert. Aber wir waren beide rechtzeitig vom Start da.
Ja, genau, das hat dann noch gepasst. Dann habe ich zum großen Schrecken festgestellt, dass ich der Einzige da vorne unter den ersten 10 Leuten mit Rucksack bin irgendwie und habe dann halt gesehen, dass andere da sich bessere Gedanken gemacht haben und die haben hinten einfach so einen zweiseitigen Flaschenhalter hinterm Sattel montiert und in jeden davon die Laufschuhe reingesteckt und je nachdem, wie fest es dann schon saß, entweder noch mit einem Band fixiert oder es einfach so gelassen. Das geht natürlich einmal schneller und ist auch auf jeden Fall aerodynamischer.
Also man muss ja schon sagen, diese nordfriesische Triathlon-Szene, die ist ja schon vom Wind geprägt, ja. Also da steht an jeder Ecke steht ein Windrad und die drehen sich auch. Und das ist ja auch die Heimat hier von Aerotune, mit denen wir hoffentlich schon zusammengearbeitet haben. Das ist da so eine Szene, die kennen sich alle untereinander und die überbieten sich im Equipment, ja. Also
ich habe ganz vergessen, bei so kleinen Veranstaltungen mit irgendwie 100 Teilnehmern, wie viele 10.000 Euro Fahrräder da doch rumfahren. Also das ist, vergisst man irgendwie, wenn so lange keine Wettkämpfe stattfinden.
Und ich bin mit meinem 20 Jahre alten Straßen-Alu-Renner gefahren und habe mich sowas von underdressed gefühlt. Und das Problem ist ja auch, die kannten mich alle. Ja? Also ich habe da so viele Sprüche abbekommen.
Tja, aber du warst ja aus gutem Grund da. Und nämlich um das, was wir jetzt hier erzählen, irgendwie nochmal mit Bildern näher zu bringen, weil auch die Location und das Event an sich, die Abfolge, also das Format und wirklich auch der Austragungsort ist einfach grandios. Ja. Also allein diese gut 4 Kilometer gehen quasi nur geradeaus und dann zur Nordsee hin und man sieht einfach nicht, dass man irgendwie näher kommt. Und auch die, ganz egal wie weit deine Konkurrenten vor dir sind, du siehst sie noch, aber du kannst auch nicht einschätzen, ob das jetzt 200, 300, 400 oder 500 Meter sind. Das ist dann teilweise auch ganz schön irreführend. Aber das, ja, also wirklich klasse Veranstaltung und auch sehr, sehr in diesen Zeiten verantwortungsvoll, aber auch sehr familiär und liebevoll organisiert, das kann man wirklich sagen. Und aber um auf deine Bemerkung noch zurückzukommen, genau, ich habe dann auch noch festgestellt, dass ich mein Startnummernband vergessen habe. Ich glaube, es ist mir schon 5-mal passiert. Das ist irgendwie immer das, ich lerne auch nicht dazu. Also ich habe wirklich schon 4-5 Mal vor einer Triathlon-Veranstaltung dann bei einer Messe noch ein Band gekauft und habe 20 zu Hause liegen, aber vergesse immer eins einzustecken. Das gehört eigentlich sowas. Ich sollte das irgendwie einmal im Auto eins zum Notfall deponieren, in jedem Rucksack, den ich habe, dass ich immer noch, wenn es mir akut passiert, zur Not eins dabei habe. Und das hatte dann zur Folge, dass ich mit Nadeln, wir mussten ja mit einer Sicherheitsboje schwimmen.
Auch schon Radfahren.
Radfahren und beim ersten Lauf und nach dem Schwimmen ablegen. Und das hatte dann einfach zur Folge, dass ich meine Startnummer mit Nadeln an diese Sicherheitsboje, was auch ein Gurt war und hinten war halt diese Boje drin, die musste man nicht aufmachen, konnte man aber zum Schwimmen. Und dann hatte ich einfach meine Startnummer an dem Gurt dran, musste dann auch mit Startnummer schwimmen und konnte es danach dann ausziehen.
Also damit jetzt keiner falsche Bilder im Kopf hat, das sind dann diese Bojen, die man eben auslösen kann, wo dann eine Patrone sich entleert und dann blasen die sich auf. Wir sind nicht alle mit Boje auf dem Rückenrad gefahren. Ne?
Also. Nee, genau, das war geschlossen, war dann nur ein Gurt, hatte quasi so ein bisschen die Anmutung von einem Startnummernband, hinten halt mit dieser verpackten kleinen Boje drin.
Ja.
Ja, und ich musste es halt dann ranpinnen, musste dann aber auch damit schwimmen, bevor ich es abgelegt habe. Das war natürlich auch nicht so optimal und ich habe auch gelernt, egal wie schlecht man schwimmt und ich bin ja nun wirklich nicht so dolle im Wasser, Training hilft trotzdem.
Ja, also in meinem Film gibt es Drohnenbilder, der da mit Startnummer schwimmt, das ist Simon.
Ja, und, also um das noch einmal abzurunden und perfekt zu machen, also ein sehr guter Freund von mir hat tatsächlich gewonnen, das war auch eine schöne Erfahrung, da sich bis zum Ende dann, bis auf die letzten Meter dann tatsächlich in einem Radduell mal ausnahmsweise um den Sieg zu battlen, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es war dann so, dass der kurz vor mir bei der Wechselzone nach dem ersten Laufen war, also vom Wassereinstieg und ich dann so 2 Sekunden hinter ihm war, du kennst die Geschichte schon. Und weil man sich halt persönlich kennt, sonst würde man das ja nicht machen, er ist dann halt vor mir los und wollte ins Wasser springen, ich war dann kurz dahinter und auf einmal kommt er mir entgegen. Also es war so eine Treppe, über die mussten wir reingehen und dann reinspringen und die Runde schwimmen. Und dann dachte ich so, okay, sind wir schon zusammen, hatte ich mir auch eigentlich anders vorgestellt, weil ich da schon wusste, das wird wahrscheinlich dann ziemlich eng werden. Aber dann ist er nochmal zurückgegangen, weil er am Wechselplatz was vergessen hatte. Ich glaube, es war seine Schwimmbrille. Und dann habe ich ihn halt ausgelacht. Ich glaube sogar, vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, müsste ich nochmal fragen, vielleicht habe ich auch sowas gesagt, irgendwie wie du Idiot und ihn dabei ausgelacht. Weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Aber dann dachte ich, okay, dann gehst du ja wenigstens noch als Erster ins Wasser. Und dann fällt mir 2 Sekunden später auf, während ich die Treppe runtergehe, also wirklich 2 Meter vorm Einstieg.
Ich habe die Drohnenbilder jetzt auf dem Monitor hier.
Genau, können wir uns nochmal angucken. Ja, da gehe ich ja jetzt schon rein. Da bin ich als Zweiter dann, aber vorher fällt mir halt auf, ich habe meine Socken noch an. Weil man halt mit dem Radfahren gestartet ist und dann gelaufen ist, hatte ich halt Socken an, weil es einfach angenehmer ist und weil ich vermeiden wollte mit den Wettkampfschuhen, dass ich mir da Blasen laufe, weil ich die auch vorher nicht getestet habe und so mit Koppelläufen. Und habe ihn dann halt ausgelacht, weil er seine Brille vergessen hat. Ich hatte meine Brille dabei, hatte dann aber noch Socken an. Und ich musste schon mit Startnummer schwimmen. Ich wollte nicht auch noch mit Socken schwimmen. Also da hätte ich mich halt wirklich zum Oberhorst gemacht. Also das, da musste ich halt nochmal zurückgehen. Und dann war der ganze Benefit verschwunden. Und wie gesagt, also mit all dem, was da so zusammenkommt, 13 Sekunden waren es am Ende, die gefehlt haben. Das hätte ich allein durch dieses Malheur vermeiden können. Aber wie es halt so ist, die Kleinsünden werden sofort bestraft. Da mache ich mich drüber lustig. Irgendwie so hätte ich auch noch sagen können, wie lange machst du denn schon Triathlon? Weil im Gegensatz zu mir macht der das wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich glaube sogar doppelt so lang. Man braucht schon eine Brille zum Schwimmen. Ja, man zieht aber auch keine Socken zum Schwimmen an. Also, deswegen verdient verloren.
Ja.
Das ist, aber darum ging es ja jetzt auch nicht in erster Linie. Es war halt auch, um sich da mal so zu battlen, hat das unfassbar viel Spaß gemacht, weil sonst nämlich das Szenario ist, am Ende beim Laufen, zumindest in den Kreisen, in denen ich so Wettkämpfe mache, wenn ich dann jemanden noch beim Laufen einhole, ist es selten so, dass ich das dann irgendwie nochmal hergebe, beziehungsweise wenn man sich dann kennt, ist es meistens auch bei den anderen, je nachdem wer das ist, dann klar, okay, so jetzt wurde ich halt eingeholt und das war's dann. Umgekehrt wusste ich halt aber in diesem Fall, dass ich schwächer Rad fahre als Friedrich Hegge in dem Fall, der gewonnen hat die Veranstaltung. Und als ich dann nach dem zweiten Lauf, also erst auf gut 400 Meter, irgendwie knapp eine Minute sogar schneller geschwommen als ich, und ich habe ihn dann beim zweiten Lauf von den 4 Kilometern 800 Meter vorm Wechsel erst bekommen und war dann irgendwie so 10 Sekunden vor ihm da und wusste dann, okay, das wird richtig eng. Und dadurch, dass er 15 Sekunden vor mir gestartet ist, wusste ich, er kann auch an mir vorbeifahren. Ich kann auch als Zweiter ankommen, aber trotzdem zeitlich gewinnen, weil es ja eben mit Einzelstarts war. Und es war dann eben mal eine andere Erfahrung, dann um die Wette bis ins Ziel ein Radrennen zu fahren, gegen guten Freund auch noch so, das war halt echt schon eine coole Sache und deswegen, das ist ja auch irgendwie die Hauptsache dabei gewesen, sowas mal auszuprobieren und da irgendwie Wettkampfluft zu schnuppern und Spaß zu haben und dafür ist das Format wirklich ideal und auch wieder so mit allem dann die Konstellation war, das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja.
Also wie gesagt, Radfahren an den Deich, dann Laufen raus auf die Hamburger Halle. Ich bin so schnell gelaufen wie der Wind, was ein Nachteil war, weil ich die ganze Zeit in meiner eigenen Glocke gelaufen bin. Du hattest wahrscheinlich auch beim Hinlaufen Gegenwind, weil du schneller gelaufen bist als die Luft.
Ja, tatsächlich war es so, dass man auf dem Hinweg ja schneller war, weil man einfach Rückenwind hatte, aber die Hitze viel, viel mehr gemerkt
unglaublich.
Hat.
Unglaublich, ja, ja.
Also es war so heiß und das tatsächlich, ich muss mich immer dran erinnern, es war in irgendeiner irgendeinem Interview oder irgendeiner Doku über ein Hawaii, dass Jan Frodeno dann auch oder was bei einem Sportstudio auftritt, dass er meinte, also man muss sich das halt vorstellen, Rückenwind ist nicht angenehmer, weil man schneller ist, sondern es ist bei Hitze so, als wenn du dich irgendwie ja. in eine Sauna setzt und dann Tür zumachst und Aufguss reinhaust, du kriegst halt gar keine, da ist halt gar keine Luftzirkulation ja. gefühlt mehr. Und genauso ging es mir halt auch dann oder uns allen in dem Moment. Und auf dem Rückweg hatte man viel, viel mehr mit dem Wind zu kämpfen, war auch merklich langsamer. Aber der kühlende Faktor war tatsächlich deutlich angenehmer.
Man war ja auch nass, ne? Genau.
Ja, genau. Ja. Das kommt auch noch ja. dazu.
Also ich habe auf dem Rad habe ich schon das Gefühl gehabt, mir läuft der Schweiß runter. Und das heißt schon, also ich meine, wir sind an der Nordsee, es war schon irgendwie muckelig warm. Und es war ja auch irgendwie, auf dem Hinweg habe ich noch gedacht, oh, jetzt ziehen hier aber Gewitter auf. Es war auch irgendwie ein bisschen schwül.
Ja.
Ne? Und ich weiß noch, der Lauf, boah, der erste nahm überhaupt kein Ende. Ja, ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh, 900 Meter waren das erste. Ne? Naja, ja, wie gesagt, laufen eigentlich auch schnurgeradeaus, raus ja. auf die Hamburger Hallig, an die
Schafe links und rechts.
Schafe links und rechts.
Wenn die sich ein bisschen daneben benehmen, wird das Ganze halt auch zum 4 Kilometer Hürdenlauf.
Genau.
Dann kann man
genau.
nämlich gucken, entweder ob man außenrum vorbeiläuft oder rüberspringt, wenn man vielleicht die Wurzeln im Hindernislaufen hat. Aber das war natürlich auch, deswegen meinte ich halt von der Kulisse her auch spektakulär. Ja, also ja. keine Zäune links und rechts, teilweise dann wirklich auf dem Weg, auf dem wir gelaufen sind, waren dann einfach Schafe.
Ja.
Und zwar nicht nur so ein paar, sondern eigentlich die kompletten Kilometer überall links und rechts. Das ja. war halt komplett im Grünen. Also wie du schon gesagt hast, Nationalpark Wattenmeer in der Nordsee
genau.
Schwimmen, das hat wirklich, war schon sehr viel Natur.
Ja, das sind dann so Salzwiesen und dann kommt man echt da hinten an dieser Badestelle und sieht eigentlich zum ersten Mal das Meer, obwohl man die ganze Zeit am Meer ist.
Ja, genau.
Und kommt da an und sieht einfach diese riesige Weite mit der ja schon sehr tiefstehenden Sonne irgendwie um 19 Uhr irgendwas da. Das war einfach eine imposante Kulisse und dann ist man da rausgeschwommen. Die ersten 3 Sekunden fühlten sich ein bisschen frisch an und dann hat man echt gedacht, oh, wie schön ist das, ne?
Ja.
Also ist Wasser salziger als der Pazifik?
Ja, ich dachte mir zwischenzeitlich auch, aufgrund der Situation im Rennen wahrscheinlich wäre es jetzt besser, wenn irgendwie Ebbe wäre und ich die Schwimmstrecke noch laufen könnte, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, anders wird das wahrscheinlich schwierig. Ach
Simon, du bist auf den 400 Metern 8 Minuten schneller geschwommen als ich.
Aber als es dann beim ersten Lauf auch so heiß war, habe ich mich allein schon durch den Kühlungsfaktor tatsächlich gefreut, ins Wasser zu steigen.
Ja, und ja.
Irgendwie das hat das Schwimmen,
war echt angenehm, ne?
Ja, total. Und irgendwie hat das Schwimmen an sich, auch wenn es sich nicht schnell angefühlt hat, aber trotzdem Spaß gemacht. Es
war ja eine neue Erfahrung, dieses Schwimmen,
ja.
ne, so nach ein paar Monaten ohne.
Ja.
Ne, gut, dass das Salzwasser so ein bisschen trägt, ja.
Ja, und vor allem nach dem Laufen und vorm Laufen, aber einfach so von der Atmosphäre. Also mir geht es auch zum Beispiel so, im Pool schwimmen finde ich auch total ätzend. Was ich aber gern mache, ist dann tatsächlich auf Freiwasser schwimmen, einfach weil es was zu gucken gibt und weil es eine andere Atmosphäre ist. Und da war es eben dann auch so mit den Zuschauern, die da waren. Und das waren, fand ich tatsächlich auch, war eine richtig schöne Atmosphäre.
Ja.
Es war da mit Musik, mit Moderator und laut mit Lautsprecher und so. Leute da, die auch echt angefeuert haben. Und
ja.
Ja, das war echt dann, hat zumindest vom Abenteuercharakter dann auf jeden Fall auch Spaß gemacht, da dann zu wissen, jetzt noch eine Runde in der Nordsee drehen und dann wieder zurück.
Ja, genau. Also ein Dreieckskurs über 400 Meter und dann ging es den gleichen Weg zurück. Man hat sich also wieder dann seine Laufschuhe angezogen und seine Socken und dann ging es, wie gesagt, schön feucht gegen den Wind und es war dann doch deutlich angenehmer, da zurückzulaufen und man konnte irgendwo den Deich erkennen, wo man wieder hin musste. Hinterm Deich standen die Räder, auch auf dem Deich natürlich alles abgezäunt, eine Seite hoch, die andere runter.
Ja.
Das waren auch so die einzigen Höhenmeter in dem ganzen Ding irgendwie.
Ja.
Und dann mit dem Rad eben ins Ziel. Und ja, ich habe noch eine kleine Pause gemacht, bis ich dann Angst hatte, dass mein Sohn kommt und mich überholt.
Ja.
Ich habe ja im Fernduell gegen meine Familie angetreten, die als Staffel gestartet sind, habe knapp verloren.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich.
Eieiei.
Ja.
Aber ich das darf dir ja gar nicht erzählen. Deine Söhne hatten auch noch genug Puste, um mich zwischendurch anzufeuern.
Ja, oh.
Also die haben sich, die waren gar nicht so im Wettkampfmodus, dass sie nichts gesehen haben. Die hätten vielleicht sogar noch schneller gekonnt.
Ja, ich glaube, mein Kleiner war der jüngste Teilnehmer, der hatte auch gekämpft ja. in der Hitze und es war großartig und ja, gibt einen schönen Film. Es ging dann irgendwann quasi über die Zeitmessmatte mit dem Rad ins Ziel, dann ist man ausgerollt und am Ende des Ausrollens gab es für jeden 500 Gramm Bio-Erdbeeren.
Ja, wollte ich, das 1A.
Also, 1A, ne?
Und dann noch ein Verpflegungsbeutel für jeden, da war dann auch noch irgendwie so Bio-Limonade
ja,
drin und
ja.
Noch, ich glaube, zwei in den Gel und ein Riegel und
ja,
ja, aber die Erdbeeren waren das Highlight. Habe ich auf dem Rückweg ja. dann auch im Auto gegessen und Ich habe mich richtig geärgert, dass gerade bei solchen familiären Veranstaltungen, dass es dieses Jahr halt nicht möglich war oder ist, dann dass das traditionelle Grillen in dem Fall oder das Beisammensein dann nach der Siegerehrung noch in den Kreisen, dass das möglich war, weil irgendwie ist das Schöne ja auch nach solchen Rennen, sich mit anderen nochmal auszutauschen und generell so ein bisschen darüber zu sprechen. Das ist natürlich das, was gerade fehlt.
Ja.
Aber das, was möglich ist, da wurde auch echt das Maximum rausgeholt.
Ja.
Und das meinte ich halt auch mit liebevoll organisiert, sich Gedanken gemacht und dann da eben versucht, den Teilnehmern auch alles zu ermöglichen, was irgendwie denkbar ist gerade.
Also die Wettkampfbesprechung hat ja per E-Mail schriftlich stattgefunden und wir mussten alle unterschreiben, dass wir das auch zur Kenntnis genommen haben. Und da stand auch drin, dass man nach Zieleinlauf eben seinen Beutel da holen sollte und zu seinem Auto gehen sollte. Am Ende haben dann die Leute mit Abstand auf der Wiese gesessen und ihre Erdbeeren gegessen und sich über Distanz unterhalten. Also das war schon irgendwo... Man hat da gemerkt, das war den Leuten auch schon ein Anliegen, da mal wieder unter Menschen zu sein, und es haben alle auf sich aufgepasst irgendwie. Also Veranstaltungen dieser Art, die funktionieren auf jeden Fall, und es war großartig, dabei zu sein. Also ich habe es sehr, sehr genossen und kann mir auch vorstellen, da mal wieder hinzufahren. Es ist ja immer irgendwo daran gescheitert in den letzten Jahren, dass es immer ein Freitagabend vor einer Langdistanz in Deutschland war, und wir waren meistens schon irgendwo in Frankfurt oder Rot unterwegs, und es hat nie gepasst. Und
Ich finde aber auch tatsächlich, jetzt wo man das mal ausprobiert hat, egal ob es mit Radfahren startet oder die reguläre Triathlon-Reihenfolge ist, so quasi Jagdrennen oder Einzelzeitrennen für sich selbst, finde ich ein total cooles Format.
Ja.
Finde ich auch zwischendurch spannend, weil wenn die Leistungsdichte überall quasi gleich hoch ist, aber jemand teilweise 3, 4, 5 Minuten später noch startet, das ist auch für einen Zuschauer, wenn die Übertragung dann zum Beispiel gut ist, also jetzt rede ich dann wirklich von Profirennen, dass es mal spannend wäre zu sehen. Und gerade dann auch eben, wenn sowas wie Gruppen, auch wenn es mit regulärem Abstand und so und Windschattenfahren Verbot in dem Fall dann natürlich anders ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da ganz andere Ergebnisse zustande kommen, wenn eben nicht alle zeitgleich starten und eine Radgruppe eben dann bedeutet, dass alle auch gleich auf im Rennen liegen, sondern dann Leute vielleicht auch wissen, okay, die anderen hinter mir sind aufgefahren, ich muss weglaufen oder ich wurde sogar überholt oder eben umgekehrt. Das ist mir danach auch nochmal so aufgefallen, dass ich eigentlich diesen Abstand 15 Sekunden immer zum nächsten generell, unabhängig jetzt von der Reihenfolge der Disziplinen, total attraktiv finde. Also würde ich auch wieder machen.
Ja.
Gibt's, glaube ich, so natürlich auch nicht in der Form. Also natürlich mit Rolling Start ist halt angelehnt daran, aber das ist da natürlich auch mit einem ganz anderen Rahmen.
Ja, also war mal was anderes, hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, Simon, zweiter Platz hinter deinem Freund und Vereinskollegen, kann man auch sagen.
Genau, ich, ne?
Friedrich Hegge. Und bei den Frauen hat gewonnen Conny Nissen vor Victoria Best, auch zwei Vereinskolleginnen aus Flensburg, also die beiden großen Nordstädte. Kiel war nicht dabei, aber Flensburg und Lübeck haben jeweils bei den Männern und Frauen den Sieg unter sich ausgemacht, und ja, wir hatten alle viel Spaß. Und das Ganze, um das auch mal zu sagen, sehr familiär auch organisiert, eine unheimlich coole Community da, und was haben wir gezahlt? 20 Euro Startgeld.
Ja, ne? Also, ja, voll. Also das ist auch wieder das beste Beispiel dafür, dass solche Veranstaltungen in der Größe und eben mit der Beziehung, dass man vielleicht die Leute da auch schon kennt, wenn man jetzt von weiter her kommt, dann vielleicht nicht, eben auch einen ganz eigenen Charakter haben.
Ja.
Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Man hat seine großen Rennen im Jahr, auf die man sich vielleicht auch anders vorbereitet, in die man anders reingeht, wo es ein Highlight ist, weil es eventuell mit Urlaub verbunden ist oder mit Fliegen oder mit weiter Anreise. Es hat meistens einen anderen Stellenwert, aber es sind eben auch zwei Paar Schuhe.
Ja.
Und die Veranstaltung um die Ecke kann auch genauso viel Spaß machen oder auf eigene Art und Weise dann vielleicht sogar auch mehr.
Ja.
Was ich auf jeden Fall noch gelernt habe bei dem Rennen, als die Radraketen aus Südtonnern, die beiden an mir vorbeigefahren sind, die Vaporfly Next Percent wirken nicht nur beim Laufen, sondern auch beim Radfahren.
Ja,
die sind nämlich mit den Vaporfly schon Rad gefahren und haben mich überholt.
Ja.
Man muss sagen, die haben auch ordentlich was in den Beinen. Eventuell lag es nicht nur an den Schuhen, aber ich hab gelernt, die Schuhe, mit denen kann man nicht nur laufen, mit denen kann man auch gut Radfahren.
Ja, ne, also... Ja, wie gesagt, nächstes Jahr vielleicht wieder. Also großer Respekt an die Veranstalter. Ein ganz rühriges Paar. Ich glaube, bürgerlich heißen sie Sabine und Björn. Man nennt sie nur Mölle und Festus. Woher auch immer die Namen kommen, das sind für mich sowas wie Künstlernamen. Also die haben das da im Griff und machen da echt tolle Sachen mit sehr viel Herz.
Ja, absolut.
Ja, wir haben noch ein paar Themen auf der Liste. Ein unerfreuliches Thema, was... Sebastian Kiel ereilt hat, der hat sich Schlüsselbein gebrochen.
Ja, genau. Heute bekannt geworden. Ich habe mich gestern schon gewundert, irgendwie, da war so Abschlussabend von der Truppe um Philipp Seib. Da waren ja mehrere Athleten dabei. Laura Philipp war mit dabei, Florian Angert, eben Sebastian Kiele, Yannick Schaufler, Sean Donnelly, als Läufer, Tobias Blum war, glaube ich, auch mit dabei. Und also größere Gruppe. Und ich habe mich gestern Abend schon gefragt bei den Posts so von wegen Trainingslager zu Ende, letzter Abend, warum Sebastian Kiele nicht da ist. Wahrscheinlich eben genau aus dem Grund. Heute hat er es dann gepostet, dass er sich das Schlüsselbein beim Training da gebrochen hat in St. Moritz.
Radsturz oder?
Ja, ja, klang
der,
so.
Der Klassiker.
Genau. Ja, und
ich habe einen Radprofi kennengelernt, der sagt, ich weiß nicht, wie oft er sich das Schlüsselbein gebrochen hatte. Also das ist so, ja, Berufskrankheit unter Radprofis.
Ja, es ist natürlich immer ärgerlich.
Ja.
Und trotzdem, also 2020 ist irgendwie für alle ja ein solchen Jahr.
Kackjahr.
Ja, genau. Für einige halt dann eben noch mehr.
Ja.
Je nachdem, wie es jetzt ausgeht im Herbst, auch mit Rennen und der ganzen Quali, das ist ja alles jetzt noch in den Kinderschuhen, was die Planung angeht, bis hin zu überhaupt erst noch Spekulationen, ist es eventuell natürlich immer ärgerlich, natürlich ist es immer blöd, aber jetzt gerade, wenn man sich einen Zeitpunkt aussuchen müsste, am wenigsten schlimm.
Ja, wobei Kiele wollte doch eigentlich nochmal im Schwimmen richtig Anschluss kriegen. Und das ist natürlich mit einem gebrochenen Schlüsselbein.
Klar, absolut. Das habe ich mir auch schon gedacht, als alle Pools geschlossen waren. Ja. Und du ja mit ihm noch auf Fuerteventura auch gesprochen hast, dass er ja eine Woche hatte, wo er wirklich jeden Tag zweimal schwimmen war.
Mhm.
Also der hat ja richtig investiert dann auch. Und ja. Auch die Ansätze von Philipp Seib, da kann man auch dann gut nachvollziehen, dass solche Sachen dann eben dem Ganzen vielleicht dienen soll, dann eben doch nochmal andere Optionen in der Renndynamik haben und nichts unversucht zu lassen, was das Schwimmen angeht. Ja, dass jetzt nach der Zwangspause durch die Schließung der Bäder auch noch eine Pause durch Bruch des Schlüsselbeins dazukommt, ist natürlich, wie du schon sagst, denkbar ungünstig.
Mhm.
Gut, wie lange man davon was hat, hat natürlich so einen vorgegebenen Zeitraum, ist aber auch immer natürlich so ein bisschen individuell. Ist eben die Frage, ob ihn das dieses Jahr, wenn Rennen stattfinden, noch unmittelbar beeinflussen wird, im Sinne von, er kann das gar nicht mit gutem Gewissen teilnehmen oder kann es nicht wahrnehmen oder kann nur teilnehmen, um meinetwegen dann zu finishen, aber dann zu sagen, je nachdem, wer am Start ist, ist jetzt noch unrealistisch, nach dem Wiedereinstieg da, um einen Sieg mitzumischen. Wird sich so ein bisschen zeigen, aber ich glaube, jetzt gerade in dieser Phase ist das auch erstmal nicht die Priorität.
Ich bin im letzten Jahr in Rot mit meiner Kamera auch einarmig geschwommen. Also nicht die ganze Strecke. Ne? Also, und er muss ja nur finishen. Ja, also.
Ja, das ist ja, du hast ja auch mit ihm gesprochen. Das ist natürlich nicht sein Anspruch.
Nein.
Und natürlich ärgert sich dann jemand von seinem Kaliber auch gerade nach so einer langen Wettkampfpause, wenn man wirklich die Chance haben sollte, sich auf großer Bühne zu präsentieren und dann eben sagen muss, ich werde vielleicht in Anführungszeichen jetzt nur Zweiter oder Dritter.
Ja.
Weil ich eben noch vor ein paar Wochen mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, ist natürlich dann auch ärgerlich. Aber gut, das wird sich mit der Zeit dann zeigen. Aber natürlich wünschen, glaube ich, alle aus der Perspektive der Fans und auch der Community, sich, dass sich das schnell gibt, dass das schnell heilt und dass, wenn dann wieder Rennen anstehen, ganz egal wann auch immer das ist, wir einen fitten Sebastian Kiele sehen, der da auch wieder dann an Jan Frodeen und alle anderen unter Druck setzen kann.
Ja. Da freuen wir uns drauf. Von daher von dieser Stelle gute Besserung.
Ja.
Ja. Wir haben jede Woche irgendwo im Programm, dass sich wieder irgendwer eine neue Laufbestzeit vornimmt. Jetzt in dem Fall sind es die Norweger.
Genau, die haben es ja in den vorherigen Wochen auch schon gemacht, aber ja, aus Not gedrungen führen sie das jetzt auch einfach noch fort. Die laufen bei einem offiziellen Event, also es ist ein 10.000 Meter Bahnrennen, was in Norwegen am Mittwochabend um 21 Uhr stattfindet, laufen die drei, also Christian Blumfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes, 10.000 Meter mit dem Ziel, ich weiß nicht, ob das für alle drei gilt, also für Christian und Gustav auf jeden Fall, unter 28,20 zu laufen, also 2,50er Schnitt.
Bah.
So laufen sie dann erstmal los und dann schauen sie, was passiert. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Also gerade so aus dem Training, die haben noch ihre Einheiten hochgeladen, was sie jetzt nur wenige Tage vorher noch gemacht haben. Es ist dann immer alles schon sehr intensiv. Statt zu tapern sind sie jetzt alle in der Woche davor nochmal 120 Kilometer oder mehr gelaufen. Ja, das ist dann halt die norwegische Trainingsphilosophie, wie man sie kennt.
Mhm.
Ja, aber was das jetzt über die verschiedenen Distanzen bedeutet mit diesen ganzen Monaten Training vorher, ist eben dann auch spannend, weil man ja jetzt schön den Transfer sehen kann. Die sind 3000 gelaufen auf der Bahn, die sind 5 Kilometer gelaufen, mehrfach, und jetzt dann eben laufen sie 10.000 auch auf der Bahn. Da kann man mal so ein bisschen Rückschlüsse daraus ziehen, was verschiedene Leistungen auf der Unterdistanz wert sind. Ist natürlich auch nicht allgemeingültig für jeden, sondern kommt auf die individuelle Zusammensetzung an, unter anderem natürlich auch von der Physiologie, aber auch von der Rennerfahrung irgendwie und von der mentalen Komponente. Quälen können sie sich alle, aber ob das denn jetzt eben möglich ist, finde ich sehr, sehr spannend, um dann auch immer so zu gucken, wie, von wem man das ja auch hat, solche Zeiten. Alex Yee, der auch nebenberuflich als Leichtathlet tätig ist für Großbritannien, auch schon bei Europameisterschaft und so weiter gestartet, der ja auch unter 28 Minuten schon letztes Jahr gelaufen ist, sogar auch noch einen Ticken jünger ist als die drei komplett. Und ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Christian und Gustav das vielleicht sogar schaffen könnten. Es ist halt echt schon, also es sind zweimal hintereinander 14 Minuten 10 auf 5 Kilometer. Plus ein Endsprint, ein Ticken schneller dann. Aber ja, ist richtig, also es ist unvorstellbar. Und wenn man das jetzt nochmal im großen Kontext gleichsetzt und sagt, das ist nur ein Ticken schneller als Eliud Kipchoges Marathon-Tempo, dann wird es halt irgendwann völlig verrückt und sprengt die Vorstellungskraft. Aber ja, das ist dann morgen Abend. Ich weiß nicht, ob es da in irgendeiner Form, dass irgendein Supporter oder so dann einen Livestream irgendwo macht, aber kann man sich eventuell dann im Nachgang wahrscheinlich auf jeden Fall bei irgendeinem YouTube-Video wahrscheinlich von Christian dann angucken. Wir werden bestimmt auch nochmal drüber reden. Aber da bin ich gespannt, wie das ausgeht.
Ja, spannend. Was genauso spannend ist, ist in diesem seltsamen Jahr die Einheit der Woche, weil das sind oft Dinge, die ein bisschen sehr aus dem Rahmen fallen. Und ich muss gestehen, das, was du diese Woche ausgegraben hast, das ist dann doch, glaube ich, auch eins der absoluten Extreme, die wir hier
präsentieren. Ja, es adet so ein bisschen aus. Ne? Irgendwann war ja immer mein Ziel, jemanden oder den Leuten auch mal so ein bisschen Einheiten an die Hand zu geben, die jeder für seine Leistungsfähigkeit auch nachtrainieren kann tatsächlich. In Abwechslung damit, um einfach mal auch mit den jeweiligen Zeiten der Profis zu zeigen, was da so eben geleistet wird, aber nicht völlig ausgeschlossen ist, für sich eben nachzumachen. Mhm. Jetzt in dieser Zeit artet das halt einfach aus und da muss man jedes Mal dazu sagen, bitte nicht nachmachen. aber es ist eben, also das sprengt wirklich völlig den Rahmen. Also Grüße gehen raus an Christian Kramer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das diese Woche auch wieder hört. Der hat nämlich, ich weiß nicht, wie oft er jetzt in den letzten Monaten noch schon ge-Everested ist, auch ja schon für einen guten Zweck, wenn ich mich nicht täusche, sogar mehrmals, dann bei Swift oder auch dann im richtigen Leben schon, und dieses Mal ist er eben dann vor einer knappen Woche war es jetzt, ist er der kommt ja aus Leipzig, 217 Mal den Fockeberg in Leipzig hochgefahren. Gestartet ist er morgens um 4.51 Uhr, hat dabei 9002 Höhenmeter gesammelt.
Also wieder ein Everesting, ja?
Ja, auf 369,1 Kilometern und in 17 Stunden 53 Fahrzeit. Und jetzt kommt der eigentliche Wahnsinn. Das ist die Bewegungszeit. Die verstrichene Zeit liegt bei 17 Stunden und 3 Minuten. Das heißt, bei dieser ganzen Aktion hat er nicht mal 3 Minuten Pause gemacht. Und 17 Stunden am Stück gefahren, auf die Anstieg und runter waren jeweils irgendwie eine gute Meile. Also irgendwie 1,6, 1,7 Kilometer. Das ist halt zwei.
Also immer nur ein Stück hoch und runter. Also nicht mal irgendwie ein Rundkurs und da hoch.
Ein Stück hoch. Also das weiß ich nicht, ob es die gleiche Strecke war, aber den gleichen Anstieg hoch und runter, 217 Mal, quasi ohne Pause zu machen. Und dann hoch natürlich auch immer logischerweise ein bisschen mehr Gas gegeben als nur runterrollen. Ich weiß nicht, ob dann jemand da war, der inzwischen zeitlich dann beim Bergauffahren am Anfang verpflegt hat, dass er sich irgendwie wie bei der Tour oder beim Radrennen eben dann auch nur einen Beutel gegriffen hat, beim Hochfahren mal verpflegt hat oder beim Runterrollen lassen. Muss ja so gewesen sein. Pause hat er nicht gemacht. Verbrannt hat er dabei hochgerechnet jedenfalls 10.590 Kalorien. Und ist halt den ganzen Tag gefahren, gestartet um 4.51 Uhr. Und es ist wirklich, also das ist, Das ist echt jenseits von Gut und Böse. Also es ist sowas von verrückt, alles. Also die Fahrzeit, die Uhrzeit, gewichtete Leistungen insgesamt waren sogar 210 Watt. Also ich habe mal so geguckt, beim Runterrollen passiert natürlich nicht viel, aber den jeweiligen Anstieg, der natürlich dann auch nicht so weit war, jeweils, ist er dann auch immer so mit von 240, 50 bis 270, 80 Watt oder teilweise noch ein bisschen mehr hochgefahren. Also der hat dann immer für einen kleinen Zeitraum auch gedrückt. Und der hat das auch quasi scherzeshalber bei Strava mit Hill-Raps bezeichnet. Also es ist eine neue Trainingsphilosophie. 217 Mal irgendwie, was waren es dann, 800 Meter mit dem Rad.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, also wir haben ja sowas, du hast ja auch schon gesagt, viel erlebt jetzt in den letzten Wochen, was so Überdistanzen angeht und krasse Aktionen. Aber da dachte ich mir wirklich nur, das ist echt, also wow.
Ja, also ich meine, eine Frage, die man in unseren Kreisen ja nie stellen darf, aber warum?
Ja, das vielleicht, ich frage ihn das gleich auch nochmal. Ich hätte ihn auch vorher mal kontaktieren können eigentlich und mal fragen, wie er auf so eine Idee kommt. Also,
man mag ihn zugutehalten, er ist einer der weltbesten Schwimmer im Triathlon und wer Schwimmen auf Langstrecke trainiert hat, der kann auch sowas machen.
Ist er so ein guter Schwimmer?
Christian Kramer war der nicht ein guter Schwimmer?
Nee.
Immer?
Nee.
War das Gegenteil?
Du verwechselst, ich überlege gerade, mit wem du ihn verwechselst, aber er ist auf jeden Fall ein starker Radfahrer.
Ja, muss er sein.
Offensichtlich. Ja, wer sich an den Rätsel-Adventskalender erinnert, der weiß im Hinblick aufs letzte Jahr, wenn du ausgeraubt wirst und im Haus kein Zeug mehr übrig, wenn du ausgeraubt wirst und dein gesamtes Haus leer ist, hast du keinen Kram mehr, wie die Startliste des Ironman Hawaii 2019, weil er ja letztes Jahr so knapp gescheitert ist. Es war das Ding mit Lanzarote, als er Zweiter geworden ist bei diesem schwierigen Kurs. Man sieht auch, warum ihn solche Radkurse vielleicht liegen und Frederik van Lierde dann gewonnen hat, seinen Slot genommen hat und zwei Wochen später gesagt hat, er will ihn gar nicht haben und nimmt nicht teil und Christian Kramer deswegen sich nicht qualifiziert hat. Ja. Das war eigentlich so eine mit der dramatischsten Profi-Qualifikationsgeschichten aus dem vergangenen Jahr.
Ja,
aber genau, das bitte nicht nachmachen. Trotzdem sehr unterhaltsam, sehr belustigend. So sehen auch die Kommentare unter seiner Strava-Aktivität aus. Wenn man sich sowas gerne anguckt, wird einem auf jeden Fall in dieser Zeit gerade nicht langweilig.
Ja. Ja, auch da wird es in den nächsten Tagen und Wochen wieder interessante Dinge geben. Wir verfolgen den Menschen, der den Triathlon um Deutschland macht. Ja, wir haben eine Zuschrift bekommen von jemandem, der den längsten Triathlon der Welt machen möchte und jetzt über 10 Tage jeden Tag in seinem Baggersee 30 Kilometer schwimmen will, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dieses Jahr ist anders. Es ist halb rum. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen urlaubsreif. Das werde ich auch machen. Das heißt, nächste Woche wird Simon euch hier begrüßen mit Nils, denke ich. Ne?
Ich denke auch, ja.
Ja. Ich werde es mir anhören. Euch da draußen, wenn ihr jetzt auch irgendwie Urlaub vor euch habt, die Ferienzeit geht los. Passt auf euch weiter auf. Bleibt uns treu und ja, wir hören uns wieder und sehen uns vielleicht ja noch bei irgendwelchen Dingen im Herbst. Ob sie ganz klein oder ganz groß sind, wissen wir noch nicht, aber wir freuen uns drauf.
Genau. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.